Dieser Podcast wird euch präsentiert von HelloFresh, der weltweit beliebtesten Kochbox. Wir hatten in den letzten Podcasts ja das Thema häufiger mal angeschnitten. Es ist nie wirklich leicht, sich eine vernünftige Mahlzeit reinzupfeifen, gerade wenn man viel zwischendurch zu tun hat. Und da ist es toll, dass es so einen Service wie HelloFresh gibt, der einem die harte Arbeit abnimmt und einem den Genuss überlässt. Ihr könnt aus über 30 verschiedenen Rezepten wählen. Mein Auge ist diesmal insbesondere auf das Schweinefilet mit Linsen-Spinatgemüse und auch auf das feine Rinderhüftsteak mit Cowboy-Buttersoße gefallen. Und da werden euch die Zutaten inklusive nützlicher Rezeptkarte direkt an die Haustür geliefert und ihr könnt alles im Nu zubereiten. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass ihr damit keine Lebensmittel mehr verschwendet und wenn ihr das flexible Abo abschließt, dann könnt ihr eure Lieferung natürlich jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen. Mit dem Gutscheincode PLAUSCH, das sind die Buchstaben PLAUSCH, könnt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken sparen. Der Code gilt weiterhin sowohl für neue als auch ehemalige Kundinnen und auf die erste Box gibt es sogar kostenlosen Versand. Alternativ zum Gutscheincode PLAUSCH checkt auch gerne die Links in der Podcast-Beschreibung aus. Also, bis die nächste Lieferung da ist, viel Spaß mit dem neuen Podcast.
Hey, it's Stone Cold Steve Austin, listen to PLAUSCH and Griffin, that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Der Plauschangriff geht in eine weitere Runde und es ist mittlerweile, Simon, glaube ich, eine alljährliche Tradition. Ich glaube, wir haben schon viele Jahre vorher immer über deine Games des Jahres gequatscht und irgendwann ist das zu einer quasi eigenen Miniseries geworden, habe ich das Gefühl, oder? Mit vielen Episoden, vielen Stunden.
Ja, und schönen Stunden, aber auch, weil es so Bock macht, das so ein bisschen Revue passieren zu lassen, das Jahr. Ich habe echt eine Freude daran, mir das alles dann wieder durch den Kopf gehen zu lassen, mir nochmal alte Videos anzugucken und mich zu erinnern an dumme Situationen oder schöne Spiele. Und vor allen Dingen die Frage nach dem Game of the Year treibt einen ja auch so in diesen Monaten immer rum. Und da kann man nochmal wirklich sich nochmal bewusst machen, welche Spiele eigentlich auch wirklich wie auf einen gewirkt haben, indem man sich damit befasst. Weil es so viel war. Es war ein tolles Jahr, finde ich. Bisher jetzt schon.
Ja, die Diskussion, glaube ich, ging schon sowieso während des Jahres schon los. Sag mal, was kommt denn überall für so viele geile Sachen raus? Ich habe für unsere Sessions hier, also ich habe dich ja sonst früher immer, ach, komm mal mit und lass noch mal eine halbe Stunde, Simon, können wir auch noch mal reinmachen. Da haben wir gesehen, es ergibt überhaupt keinen Sinn, weil du ja auch vor allem mittlerweile auch so viel auch für YouTube und für Twitch dann spielst. Ich habe auf deinen YouTube-Kanal geschaut und alleine, also ich glaube, ich habe in den letzten 5 Jahren nicht so viel Games gezockt, wie du da auf dem Kanal hattest.
Ich muss ehrlich sagen, ich war auch überrascht. Ich zeig mal kurz diesen Zettel, den du mir ausgedruckt hast, den extra klein in meine Kamera. Und das Lustige ist, auf der anderen Seite ist noch mal ein bisschen was. Ich meine, da ist ja auch vieles nur angespielt, muss man ja auch sagen. Aber auch stellenweise Wolong zum Beispiel abgebrochen nach 16 Stunden oder so. Also da kann man dann schon eine Meinung haben. Aber nicht alles davon habe ich bis zum Ende gespielt. Aber vieles, also ich sag mal so, die ersten 2 Stunden habe ich meistens gespielt, weil das so auch die Zeit ist, die man für ein Video nimmt. Und da passieren ja auch oft die spannendsten Sachen am Anfang erstmal.
Dann ist ja, man drin. Ich habe bei mir auch viele so, gerade wenn man kurz ein Video für einen Stream macht oder kurz mal da reinschaut, klar, man checkt den Anfang gerne mal aus oder spielt so ein bisschen rein. Wenn es dich dann noch weiter packen soll, du hast ja noch dann zusätzlich den Obolus, oh, ich will ja streamen, also möchte ich es im Stream weiterspielen. Ich kann für mich dann sagen, okay, kloppe ich vielleicht mein Wochenende für dieses Game drauf oder so, aber es muss mich motivieren über diese 2 Stunden hinaus.
Das Schlimme ist eigentlich in diesem Job, den wir beide ja eigentlich haben, wobei du ja noch mal spezifischer deine Sachen machst, aber wenn du irgendwie alles spielst, sammeln sich schon Sachen an, die du super gerne weiterspielen würdest, aber wo es, sag ich mal, rein wirtschaftlich, zeitlich gar nicht so den Grund gibt, das jetzt weiterzuspielen, die man dann immer so auf die lange Bank schiebt, es irgendwann privat mal zu spielen. Ab und zu klappt's, aber ey, die meiste Zeit macht man's dann doch, ist man so getrieben auch von dem Trends, die gerade irgendwie durch das Gaming, durch die Gaming-Kultur rauschen. Also wenn dann irgendwie Only-Up-Klone gerade aktuell sind, dann muss dann halt auch ein guter Titel mal kurz pausieren und man muss das alles mitnehmen. Only-Up fehlt wahrscheinlich, ne? Hast du sowas?
Nee, habe ich mit reingeschrieben.
Das ist ja geil.
explizit für unsere Sessions jetzt jemanden bei dir auf den YouTube-Kanal gegangen. Ich habe mal wirklich rausgeschrieben, Sachen, die mir ein Begriff waren. Du hast auch sehr viel aus dem Indie-Bereich und kleinen Horror-Games und so weiter.
So tolle Sachen auch,
Die auch nochmal extra notiert. Und ich bin mal gespannt, was wir beide gemeinsam gespielt haben, wo du nochmal ein bisschen extra was zu sagen hast. Und wir gucken mal, wie lange, wie umfangreich das wird. Und du kannst ja von der Aufteilung auch gucken, wirst du mit neueren Titeln anfangen, wirst du hinten anfangen, wie du gerne quatschen willst. Ich kann dir von meiner Seite zum Beispiel sagen, ich habe vor 2-3 Tagen endlich Alan Wake 2 durchgespielt. Deshalb ist das das Frischeste, was ich jetzt gerade habe.
Ey, dann lass uns direkt auch mit Alan Wake 2 einsteigen. Das ist schon völlig in Ordnung. Und da kannst du gerne direkt auch mal loslegen und so ein bisschen von dir erzählen. Also ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe das legendäre vierte Kapitel gerade hinter mir. Das fünfte Kapitel war enorm lang, 4 Stunden lang mit dem zweiten Protagonisten, mit der Protagonistin. Und da bin ich. Also, wenn du mich jetzt nicht darüber hinaus spoilern würdest, würde ich das begrüßen, weil es einfach mir wirklich wichtig ist. Ein tolles, wichtiges Spiel, finde ich.
Nö, ich werde dich da auch nicht spoilern. Ich sag dir meine Eindrücke dazu gerne. Du kannst ja ab dem Punkt, wo du bist, ja sowieso aussuchen, mit welchem Charakter du jeweils ein Kapitel spielen möchtest. Du kannst ja immer wechseln, meine ich, an den Safe-Stationen. Ich kann sagen, für mich, ich habe die Charaktere nacheinander gemacht. Ne? Zuerst das mit Alan Wake und dann mit Saga. Also, dass ich so die Geschichten so aneinander habe, bevor ich zwischendurch immer was vergesse.
Ich weiß gar nicht, wie man das, kann man das noch unterschiedlich spielen? Also kann ich nur eine Sache machen und dann die andere? Weil ich wechsle im Moment eigentlich ständig von einem zum anderen Charakter.
Nö, ich hab's tatsächlich in Bulk gemacht. Es kommt dann je nach Charakter ein Punkt, wo es heißt, oh, du musst erstmal mit der anderen Figur bis dahin gespielt haben, bevor die Story dann quasi weitergemacht werden kann. Aber es ist schon ordentlich. Ich habe zuerst mit Alan Wake und danach eben mit dir gespielt und da merkst du schon so ein bisschen die Unterschiede. Und ich fand's so vielleicht auch ein bisschen cooler, weil da hatte ich das Gefühl, dass es sich nicht so sehr zieht bei einem 20-Plus-Stunden-Spiel, was es am Ende ist, weil so die Storys ein bisschen schneller voranlaufen.
Also ich finde es, ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde, das Spiel hat mich schon auch jetzt auf so viele Arten einfach begeistert und mir immer wieder vor Augen gehalten, ja, dass Spiele eigentlich viel mehr können, auch von technischer Sicht, als man jetzt im Moment so immer denkt. Weil ich denke speziell wirklich an das vierte Kapitel, wo man so einen technischen Mix hat, was die ja durchaus häufiger schon gemacht haben, Remedy. So ein Mix aus Videosequenzen und Ingame-Engine und das aber mittlerweile so perfektioniert, auch durch die Vorlagen in Control haben sie das gemacht, in Quantum Break gemacht. Und irgendwie, ich kenne eigentlich kaum jemand anderen, der das so macht wie die, auf diese Art, das verbindet. Und da denke ich immer, wow, das ist so ein Markenzeichen, was andere irgendwie nicht entwickeln konnten. Und das ist ja theoretisch möglich. Also nur, die haben irgendwie sich diesen Kosmos geschaffen, wo sowas funktioniert, wo Schauspieler zusammen mit Figuren nebeneinander agieren können. Was, wie ich finde, schon oft probiert wurde, aber dann meistens halt nicht klappt. Also wir alle kennen ja diese ganzen, angefangen weiß ich, bei Apokalypse mit Bruce Willis oder so, diese ganzen Versuche, Hollywood zu kombinieren mit Gaming. Und ich finde, die haben echt auch, wie heißt es? Die haben auch Scheiße gefressen, bis sie an diesem Punkt waren, durch Quantum Break und Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Diese Idee, Serie und Spiel zu trennen oder zusammen anzubieten, aber getrennt anzubieten, das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber dafür, finde ich, haben sie jetzt es perfektioniert. Ich rede jetzt viel über diesen einen Moment, aber der hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt und mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es geht um ein Musical und mehr will ich gar nicht sagen. Und die anderen typischen Alan Wake Momente sind eben auch dabei. Tolle Story, gut geschriebene Charaktere. Sie haben diese Idee, die Welt. Ich bin ein bisschen krank noch, sorry. Sie haben diese Idee, die sie in Alan Wake 1 hatten, diese Welt, in der man herumstreift, in der die Gefahren überall lauern, aber man gleichzeitig auch in verschiedene Welten eintaucht, die gleichzeitig stattfinden und all das. Das hatten sie ja schon in Alan Wake 1 vor, so wie ich das verstanden habe. Aber dann haben sie es doch linearer gemacht. Jetzt haben sie relativ große Bubbles. Und da möchte ich ein, zwei auch Sachen sagen. Mir sind diese Bubbles fast zu komplex, fast zu labyrinthartig, weil ich mich wirklich oft schwer orientieren kann. Und gerade, also es gibt auch, es gab hier, ich zeige bei mir zum Beispiel gerade Szenen von dem, von Coffee World, meinem absoluten Lieblingsvergnügungspark, auf den ich mich wirklich gefreut habe, sobald ich die erste Werbung im Spiel dazu gesehen habe, dachte ich nur, fuck, ich muss dahin. Und dann darfst du auch dahin. Das finde ich das Schöne. Sie teasern dich und dann kannst du aber auch dahin. Und da habe ich mich so oft verlaufen. Im Wald habe ich mich ständig verlaufen. Also es gibt auch Kritik. Ich persönlich finde auch, dass es weniger Kämpfe gibt, was ich gut finde, die Kämpfe aber ein bisschen besser knallen, aber man sehr häufig eigentlich wirklich nur rumläuft. Was ich mag, aber was vielleicht nicht jedem gefällt, gerade wenn man mit dem ersten doch besser ballern konnte.
Ja, ich bin bei dir bei vielen Sachen, also gerade was Remedy allgemein angeht. Ich merke, man merkt spätestens oder seit dem allerersten Max Payne, die sind einfach filmisch sehr ambitioniert, wie sie ihr Storytelling umsetzen wollen. Und irgendwann sind sie bei der technischen Umsetzung gelandet mit dem Mix aus den Videosequenzen, die auch echt cool aufgezeichnet wurden, finde ich. Also sieht aus, als ob die so fast auf den richtigen Film aufgenommen hätten und nicht irgendwie so mit der Handycam so um die Ecke wie bei vielen anderen solchen Produktionen.
Ja. Auch professionelle Schauspieler. Also es wirkt wirklich gut gespielt.
Professionelle Schauspieler plus Sam Lake, weil der ist nicht so professionell, dafür sehr markant, muss man sagen.
Das ist wahr, aber ich mag Sam Lake sehr, ich bin großer Fan mittlerweile.
Ja, es ist ja, du kannst es ja fast schon als so Remedy Cinematic Universe bezeichnen, weil spielt ja alles mit rein, von Control über Quantum Break, über Max Payne, zumindest im Hintergrund schwebt das Ganze noch mit. Also wenn du jetzt hier, vor allem Sam Lake, der ist ja jetzt Alex Casey, aber der sieht aus wie Max Payne und klingt auch wie Max Payne. Yes. Wobei er hat nicht diesen Duktus drauf.
Ne? Ja, er ist ein realistischerer Cop als Max Payne, das muss man schon sagen, aber ich finde diese ganze Querverweisgeschichte auch toll und allein, dass der Alex Casey eigentlich Max Payne ist, nur eben in der Welt von Alan Wake, weil diese Welten ja nicht zusammenhängen, also es ist, als wäre Max Payne so eine Abwandlung von dem, was die Autoren halt sich hier überlegt haben, als diese Detective-Figur und ich weiß nicht, ich sehe sein Gesicht und finde das schon toll, weil es mich total an Max Payne 1 erinnert. Und für mich ist dieses Gesicht von ihm total nostalgisch. Und ich habe es sehr genossen, dass er jetzt als Figur mit dabei ist. Und vor allen Dingen die Stimme, die ist ja dann nicht von Sam Lake. Ich habe leider vergessen, wer die Stimme ihm leiht. Aber das ist eine richtig gute Stimme auch.
James McCaffrey oder irgendwie
das
so?
Das ist er wirklich. Ja, du bist gut.
Ich hab das nochmal nachgeguckt, nachdem ich es dann fertig hatte. Warte mal, wer war die Stimme jetzt nochmal? Und ich bin auch gerade nochmal beschäftigt, ein bisschen was mit Max Payne nochmal extra zu machen. Kannst du dich an die TV-Serie Viper erinnern, die mal im Fernsehen lief?
War das ein Auto?
Das war ein Auto, also nicht Knight Rider, das Auto gesprochen, aber es war so ein supergeiles, ich glaube, rotes Auto, das dann so zur Verbrechensbekämpfung dann eingesetzt wurde. Ey, das ist James McCaffrey, der Hauptdarsteller von der Serie. Das ist die Max Payne-Stimme.
Das ist interessant, das ist wirklich sehr interessant. Das haben wir dann gar nicht mitkriegen können, weil es ja in Deutsch natürlich nur lief.
Genau.
Aber die Stimme ist toll und so jemand sollte durchaus auch solche Jobs dann auch behalten. Weil Sam Lake spricht ja wohl auch ziemlich gut, aber sie haben die Stimme halt behalten. Und ich finde es auch cool, dass sie irgendwie das so alles in einen Charakter vermengen.
Weißt du, was ich fast mit am lustigsten fand da drin? Die Werbespots mit den, wie heißen die, Koskala-Brüdern?
Oh, was liebe ich
Koskala, die, Koskala-Brüdern.
Genau, diese beiden Dumpfbackenbrüder, wobei die sind eigentlich ziemlich cool und lustig, aber der eine hat also gar keinen Bock, quasi vor der Kamera zu stehen und die haben so eine richtig schöne Dynamik und erinnern mich sehr an Hauen und Pappe und Game One immer.
Ja,
da, ich habe sie gerade gefunden in meinem Video. Also es ist ganz toll.
Ohne je eine Folge gesehen zu haben, so stelle ich mir irgendwie die Supernatural-Typen davor, wenn sie miteinander herumschäkern und Sachen machen.
Ich habe leider keinerlei Supernatural-Erfahrung, muss ich sagen.
Ich auch nicht, hatte nur den Eindruck. Ich kann zu sagen, von meiner Seite jetzt aus her, es gab ja dieses Jahr sau viele richtig geile Survival-Horror-Games mit den Remakes von Dead Space und Resident Evil 4. Dead Island 2 hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
ich fand was ich mit am schwächsten, wenn man so nennen will, bei Alan Wake 2 fand, wobei es hat mir immer mehr Spaß gemacht und ich habe es auch gern jetzt zu Ende gespielt, aber das Gameplay ist nicht das mega geilste, muss ich sagen. Dieses Anleuchten der Gegner plus deine Figuren, egal ob du mit Saga oder mit Alan Wake spielst, die sind ein bisschen träger, aber die Gegner flitzen dann wie von der Tarantel gestochen um dich hin und her und die Grafikeffekte vernebeln dir alles, also gerade das hat mir es hat schon Spaß gemacht, aber leider mechanisch jetzt nicht das Spannendste, immer Schatten ausweichen, anleuchten, dann rutsche ich mit dem Knopf ab und ich verbrauche meine Batterie aus Versehen und habe es trotzdem nicht geschafft. Das war so, es hat funktioniert, aber geiler geht schon.
Absolut. Ich glaube auch, dass sie dem Ganzen Rechnung gezollt haben, indem sie die Action ein bisschen runtergeschraubt haben, weil es macht zwar eben in diesen kurzen Bursts, macht es halt ein bisschen Bock, ist aber insgesamt mechanisch einfach auf Dauer einfach langweilig, wie du auch schon gesagt hast. Und was ich gut finde, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, wie das mit Controllern ist, auf Konsole oder PC, aber wenn ich hier jemanden anleuchte und er wird dann gebrochen sozusagen und ist danach verwundbar, dann gibt das so einen richtig schönen, so einen Dampfhammer-Vibrationsstoß im Pad. Das sind so Sachen, die ich ganz cool finde, weil dadurch macht es irgendwie auch Bock. Du hast das Gefühl, okay, jetzt komme ich durch und dann ballerst du und so. Aber das wiederholt sich die ganze Zeit und dadurch hast du halt sehr wenig Abwechslung. Nur das sind auch nicht, also ist eigentlich komisch, weil mit Max Payne haben sie ja eigentlich diese Art von Kampf, die auch immer wieder Spaß macht, total perfektioniert und trotzdem ist es jetzt nicht mehr so geil wie früher. Obwohl das ja die Leute sind, die das eigentlich können. Aber die haben sich einfach mehr auf die Story konzentriert, denke ich. Und auf die Welt und auf, ich glaube, technisch war auch schwierig. Also am Anfang, als es rauskam, gab es auch technisch einige Probleme.
Die hatte ich auch vor allem, ja.
Zum Glück jetzt nicht mehr so. Ich kann jedem nur sagen, es wurde auf jeden Fall gut gepatcht. Wie gefällt dir denn, um vielleicht eine Sache, die ich wichtig finde, noch anzusprechen, wie gefällt dir denn die Musik, die ja jetzt weniger teuer ist wahrscheinlich, weil sie ist nicht mehr eingekaufte Musik, die man mit irgendwas verbindet, sondern jetzt sind es halt eingespielte Tracks extra für das Spiel, auch von bekannteren Leuten, wobei ich sagen muss, ich finde die Klassiker, die am Ende jedes Kapitels kamen im Original, die hatten viel mehr Dampf. Also die haben mir diese Emotionen übertragen, die in dem Moment auch von den Autoren übertragen werden sollte. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, ich müsste jetzt die Musiker kennen und müsste die feiern, damit ich das gut finde.
Ja, der Soundtrack, ich fand den insgesamt sehr gut. Bin ich aber auch bei dir. Ich habe im Gegensatz zu Alan Wake 1 hier tatsächlich ab und zu auch mal ein paar der Lieder erstmal übersprungen zwischen den Kapiteln. Die meisten habe ich bei Alan Wake 1 laufen lassen, weil es immer noch mal diesen schönen diese Endemotion noch mal von der Folge sozusagen zusammengefasst hat. Und ich meine, es sind auch wieder dann Künstler dabei, die sie jetzt noch mal geholt haben, die auch beim ersten Mal schon Lieder beigesteuert haben. Da waren ein paar echt coole drin. Aber ich muss den mal jetzt noch mal gesondert hören. Natürlich diese ganzen In-Game-Songs, die dafür gemacht wurden. Du hast die spezielle Szene da erwähnt. Plus, die haben ja ihre In-Game-Bands, wenn dann solche Sequenzen kommen oder
auch
was
damit gemacht wird. Der Hausmeister, ne? Hat auch einen Song.
Stimmt, Artie und die Rippers. Das war Full House.
Ey, das ist so, ich habe so lange in diesem Raum, du hast diesen Raum oder singt er irgendein, ich habe leider gerade vergessen, aus welchem Land er kommt, aber er singt so aus der Heimat.
Aus Finnland,
einen finnischen Song.
Alle kommen aus Finnland da.
Ja, stimmt schon. Und es ist wirklich ein toller Song. Ich stand da die ganze Zeit, wollte mit ihm reden und keiner wollte mit mir reden, weil er den Auftritt hat und es hörte nicht auf. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, ich kriege hier nicht, was ich will. Aber ich hatte da auch 10 Minuten einfach nur sich den Kram angucken, ist toll.
Also so Sounddesign, Musik und so weiter, auch wenn es nicht ganz die Höhen des Soundtracks erreicht, bei Alan Wake 1, finde ich aber auch hier fantastisch gemacht. Und da kommt noch einiges, was du dann mitnehmen kannst. Das war ja auch bei Control, finde ich, schon so. Da hatten sie ja auch, je nachdem, wenn mit Musik gespielt wurde, diese eine Labyrinth-Sequenz ist mir noch im Kopf mit der Metal-Musik im Hintergrund und dann geht die Action richtig ab. Also so, das sind so die geilsten Sachen, die Remedy machen kann.
Definitiv, die Verbindung aus verschiedenen Medien, das beherrschen sie.
Hast du das mit der Beleuchtung vernünftig hinbekommen, abseits von der Taschenlampe? Ich habe es auf der PS5 gespielt an meinem Fernseher und ich hatte das Gefühl, immer egal, was ich einstelle, wenn ich in Gebäuden drin bin, vor allem mit Saga in der richtigen Welt, da sah es irgendwie so aus, als ob die alle in irgendeinem dunklen Raum stehen und also nur ganz schwach angeleuchtet sind, erst wenn ich rausgegangen bin und mit der Taschenlampe drauf geleuchtet habe. Also irgendwie so die Beleuchtung innerhalb von Gebäuden schien mir irgendwie so, als ob ich es nicht richtig hinbekommen habe. Vielleicht ist es so ein Einstellungsding.
Ich habe dasselbe gedacht, ob es vielleicht an der Gamma-Wert liegt. Ich habe es hier und da auch neu eingestellt. Aber ich glaube, ich sehe es jetzt gerade bei mir auch, ich glaube, es soll halt schon so sein. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass so eine normale Taschenlampe auch gar nicht so viel bringt. Also diese Maglite, die sie auch benutzen, um die Gegner zu verletzen, wenn dieser Extrastrahl ist, die sind hell. Und das ist auch realistisch. Und das geht auch nie lange, dass man das drücken kann, meine ich, diesen Button. Ich kenne so Videos, wo Leute in den Wald gehen, weißt du, und dann machen sie einmal diese Maglite an und es ist einfach Tag. Und dann geht das 3 Sekunden und dann hast du so einen dampfenden Akku in der Hand. Naja, also ich Ich glaube, das soll so sein. Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung. Ich fand es aber auch teilweise zu dunkel oder zu diese ganzen Ringe um die Taschenlampe und so. Und irgendwann erkennst du gar nicht die Einzelteile mehr, weil irgendwie alles voller Schatten und Ringe und Lichtreflexionen ist so. Also, aber es ist toll. Ich mag es trotzdem. Ich habe ja viele Spiele gespielt mit Taschenlampen, also wirklich einige dieses Jahr. Und jeder hat so ein bisschen seine eigene Lösung, wie er an das Problem oder wie er eine Taschenlampe visualisiert, sagen wir es mal so. Gibt es ja verschiedene Wege.
Ja, lass uns mal in Ruhe drüber reden, wenn du es mal storymäßig weitergespielt hast, weil ich will das gar nicht erst jetzt irgendwie ansprechen, bevor dir dann irgendwas gespoilt wird.
Okay, aber es gibt eine Stelle, die wohl schlimm ist. Scheinbar.
Also, habe ich da was angedeutet, oder?
Nee, ich denke nur, weil du wegen dieser Taschenlampe so und der Dunkelheit,
so, da kommt wahrscheinlich was, wo es sehr dunkel ist. Nicht speziell so von der Stelle her aus, sondern allgemein habe ich das Gefühl, wenn ich in der echten Welt unterwegs bin, dass die Ausleuchtung einfach weird ist, wenn ich in Gebäude reingehe, in diesem Café, wo die alle rumsitzen.
Ja, doch, und jetzt sehe ich auch, was du meinst.
Ich gehe da hinten in den Gang rein und es sieht so aus, ihr habt eine Lampe in der Ecke, aber der Rest ist dunkel. Und ich muss Leuten mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchten, damit ich mit denen sprechen kann oder so. Also deshalb, das war eine Sache, die mir aufgefallen ist.
Wie gefällt dir denn dieses Konstruieren von den Fällen, also das Bearbeiten von beiden Personen?
Ein bisschen gewollt.
Okay.
Muss ich sagen. Also es ergibt Sinn innerhalb des Spieles und es ist ja auch ein Gameplay-Element, vor allem wenn du dann so bei der doch sehr verquert erzählten Geschichte mit diesen ganzen Gedankenblitzen Absolut. Und da wird dir was reingeschrien, überhaupt nochmal, dass sich jemand dann hinsetzt und dir die Story erklärt in Form des Charakters, ist ganz wichtig. Ich hätte jetzt nicht gebraucht, nimm physisch den Zettel und leg ihn an diese Stelle auf das Brett oder so.
Ja, mich hat eher genervt, dass ich ständig die Stellen nicht gefunden habe, auch weil du hast dann so ein Foto und denkst, okay, das würde hier in passen, aber hier und hier und dann keins von dreien und am Ende packst du es irgendwo anders hin, denkst du, ja, okay, irgendwie verstehe ich es immer noch nicht. Also manchmal, es war so ein bisschen gewollt, aber ich finde die Idee eigentlich schön, da auch, dass man in diesem eigenen Gedankenpalast rumläuft, sowas finde ich immer ganz cool. Ja, also ich bin auch nicht hundertprozentig zufrieden damit. Ich mag die Idee, aber die Ausführung ist noch nicht top.
Es hat mich, also mich hat's, nachdem ich über diesen Anfangshubbel hinweg war, weil so direkt zu Beginn, Steuerung komme ich noch nicht so ganz zurecht und dieses Aneinanderreihen von Ideen habe ich auch noch nicht so ganz richtig drauf gehabt, wo ich dann über den Hubbel hinweggekommen bin. Mir hat das Spiel progressiv immer mehr Spaß gemacht, gerade weil die Story auch sehr interessante Richtungen eingeschlagen ist und wo auch teilweise so Gameplay-Elemente dann mit reingeflossen sind in die Story und erklärt wird, warum, wie, wo sowas ist und wie das alles miteinander zusammenhängt. Also du kannst dich meines Erachtens schon auf einiges drauf freuen, wenn du eh auch bei den ganzen anderen Remedy-Sachen drin bist, Absolut. Wo das hingeht.
Ich spiele es direkt, also entweder heute oder morgen spiele ich weiter, ich weiß es nicht genau, aber ich habe es direkt als nächsten Titel geplant, weil ich mich auch, ich heb mir das wirklich so ein bisschen auf, Kapitel für Kapitel spiele ich dann immer weiter und freue mich dann auch jedes Mal auf die Wiederkehr in Bright Falls und da macht dann auch das Ballern, sage ich mal, nicht so viel aus, weil man irgendwie ja dazwischen gute Pausen hat.
Wir machen dann den Spoiler-Talk, weil übers Ende müssen wir mal reden dann.
Können wir gerne machen. Ich bin noch nicht am Ende. Ich habe nur immer wieder
Wenn du am Ende bist.
Deswegen. Es kommen immer wieder Leute rein in den Chat, die meinen so, sie haben es gerade durchgespielt und sie sind voll geflasht und so. Und deswegen bin ich echt gespannt, was am Ende passiert. Ich bin ja offen für alles, für jeden Wahnsinn.
Ja, dann lass uns das mal weitergucken. Du hast ja natürlich noch mal ein bisschen mehr Sachen gespielt. Was fällt dir ins Auge auf der Liste? Was ist frisch bei dir?
Also frisch ist auf jeden Fall für mich Robocop Rogue City. Das kann man für dich gerne mal kurz besprechen. Ist ja von den Entwicklern, die auch dieses wunderschön trashige Terminator-Spiel gemacht haben, was ja auch, also ich weiß noch, mir wurde es gegeben als Trash und dann habe ich es aber gespielt und habe gemerkt, ja, ich verstehe, warum, aber irgendwie macht's auch Bock. Also es macht auch nicht alles falsch und irgendwie haben sie sich damit jetzt mit dem zweiten Spiel aus dieser Reihe so einen Ruf erarbeitet, finde ich, dass sie solche 80er, 90er Jahre Action-Burner ganz authentisch umsetzen können. Also nicht, also dass sie das irgendwie das Gefühl des Filmes ganz gut transportieren können. Und Robocop, muss ich sagen, auch wenn das ein sehr repetitiver Shooter ist, der absolut nicht viel innerhalb der Missionen zu bieten hat, außer dass du jedem einfach seine Birne wegzimmerst, und ab und zu nur sogar noch einen guten Spruch irgendwie anhörst und dazwischen läufst du dann halt so in der Stadt rum, machst einen auf Cop oder bist in der Polizeiwache und machst, also was du da teilweise für einen kleinen Bullshit machen musst, ne? Und ich denke so, ey, ich bin Robocop, lass mich doch mal jetzt allein mit deinem Geburtstagskuchen.
Aber das war das Geile. Ich habe es tatsächlich auch durchgespielt.
Rock City. Schon durch. Bin durch.
Ich bin durch damit. 12, 13 Stunden oder sowas habe ich gebraucht. Ja. War sehr angetan, muss ich sagen. Ich habe das Terminator damals nicht mitgenommen, aber habe viel Gutes darüber gehört. Und ich finde sogar im Detail sieht es ja sogar sehr gut aus. Insbesondere wenn du mal tagsüber in der Stadt unterwegs bist und Robocop-Gesicht und Peter Weller, das spreche ich ja auch mit dabei,
habe
ich
auch richtig gut hinbekommen. Akustisch, da ist so viel richtig.
Es hat mir sau viel Spaß gemacht. Es wäre der bessere Robocop 3 gewesen oder vielleicht sogar Robocop 2, weil der zweite war ja auch nicht der allerbeste Film. Es ist ein schönes Zusammenschluss und Weiterführen von Ideen, die du in den ersten Filmen bekommen hast. Du merkst, dass die Leute Ahnung vom Universum und dem Sarkasmus,
der darunter liegt, auch haben.
Die können es übertragen. Und ich fand sogar, dass das Mondäne fand ich gerade so geil, so einen Quest zu machen, wo ich als Robocop am Beschwerdeschalter stehe.
Ja, das war auch cool. Und dann musst du halt einfach mal normaler Schreibtischhengst sein und quasi den Leuten sagen, genau. Ja, du hast recht, nein, du hast nicht recht, hier, du kommst in den Knast. Das fand ich irgendwie auch cool, das hat schon Bock gemacht.
Eben, und dafür ist tatsächlich in so einem Spiel auch mal Platz, um sowas mal zu machen. Bei einem Film wäre das dann so ein Wegwerfsatz irgendwo so als Gag zwischendurch drin. Aber hier kannst du es tatsächlich nochmal, um den Charakter Robocop und seine Umwelt zu erkunden, mal drin reinpacken. Eine Sache, die ich dann persönlich kritteln würde, wäre Sandbox ist cool, gerade weil du dann so die Gegend kennenlernst, du gehst relativ häufig in die gleichen Locations dann dahin und ja, es ist ein Roboter, er geht erkunde da mal eine Open World
die ganze Zeit. Es dauert so lange. Ja, es ist, wie du sagst, es hat auch auf jeden Fall Schwächen, aber die Schwächen, finde ich, gehören zum Universum, wenn man so will. Robocop ist halt langsam und nicht, er ist jetzt nicht der Master Chief, der irgendwie, weißt du, extra noch, wo dieser Exosuit und der Mjölnir-Anzug alles sogar noch beschleunigt oder so, sondern der ist einfach ein Stück Fleisch in einem Robokörper, der überhaupt eigentlich, wo man sich überhaupt wundern kann, dass der erstmal laufen kann. Das muss er ja eigentlich erstmal alles lernen. Und insofern finde ich das alles total angenehm und passend. Es ist ein bisschen störend, wenn man nicht einfach schnell durch ein Level irgendwie kommt. Aber er läuft einfach nur rum und wenn er dich anguckt und du eine Waffe hast, dann schießt er auf dich und killt dich. Das ist sein Modus und den haben die super umgesetzt und da freue ich mich total, auch dass die Waffe so stark ist, dass man das Gefühl hat, die Standard-Beinwaffe von ihm, die einfach mit diesem Dreierschuss, die macht so einen schönen Spratz und so, das macht einfach Bock, mit der zu ballern. Es ist total komisch, weil ich bin gar nicht so. So eine normale Pistole macht mir jetzt in Spielen eigentlich jetzt nicht so mega Bock, aber die macht so einen, die hat diesen Dreierschuss und der zieht so einfach. Ich weiß auch nicht. Und wenn du da den Kopf triffst, hast du ja direkt auch Feedback und hast irgendwie, dann vibriert das Pad ohne Ende und du hast einfach das Gefühl, geil, den habe ich gut erwischt. Das war ein professioneller Abschuss, weil er sein Buch nicht zurückgebracht hat in die Bibliothek. Es ist eine harte Welt, aber du musst eben auch, Gesetz ist Gesetz.
Ja, die Live-Riss ist schon abgelaufen.
Absolut.
Ich habe die Waffe auch fast bis zum Ende exklusiv benutzt. Also bei all den anderen, die du aufnimmst, du kannst ja auch immer nur eine andere aufnehmen. Ja. Und die waren meist weniger effektiv, vor allem wenn du dann später, also das ist ja nicht direkt von Anfang an, aber du kriegst ja noch so ein Upgrade-System mit so Chips, wo du dann so deine Waffe verstärken kannst und dann so verschiedene Schussmodi, die du aussuchen kannst. Und die hat mich eigentlich immer, ich habe auch auf PC gespielt mit Maus und Tastatur, also ich hatte immer das Gefühl, ich kann damit gut steuern. Vielleicht waren ein bisschen viel Tasten für diese Bonus-Skills nochmal. Oh, Robocop kann alles unter Strom setzen oder Leute nochmal blenden. Kurz rennen.
Ja, so ein bisschen. Ist ein bisschen auch wie bei Halo. Da gab es irgendwann auch dann diese Perks als extra Zusatz, die man dann immer wieder mal benutzen konnte.
Ja, die Bosskämpfe waren nicht so geil spielerisch, inhaltlich schon ganz cool, aber irgendwann hast du tatsächlich nur mal, okay, der gleiche Gegner und jetzt mache 7 Wellen davon.
Also, weg. Ich muss sagen, ich habe wirklich geflucht bei dem Endkampf gegen diesen ED-207 oder wie die heißen, also dieser Zweibeiner-Roboter 209. Da habe ich so geflucht, weil das so ein unfairer Kampf ist, finde ich. Du bist in einem Raum, so ein typischer Killroom mit ein paar Säulen und der kann um die Säulen rumschießen, was mich schon extrem sauer gemacht hat. Und du musst dann wirklich, ich habe das 5-6 Mal machen müssen und wirfst ihm halt die ganze Zeit irgendwelche Fässer rein und die ganze Zeit denke ich, ey, das ist ein cooler Kampf, aber der ist irgendwie zu schwer gemacht so. Und wenn ich mich nicht verstecken kann, fühle ich mich halt auch blöd irgendwie. Was soll ich denn da machen? Dann renne ich halt rum und lass mich die ganze Zeit anballern. Da haben sie irgendwie, finde ich, ein bisschen verkackt, weil ich habe mich so gefreut auf den Kampf mit dem ED-209 und dann war das so, nach 10 Minuten hatte ich keine Lust mehr auf den.
Kann ich verstehen. Es wird nicht besser vom Boss-Design.
Ja.
Also ich habe die meisten habe ich auch gemacht, wo ich geguckt habe, kann ich irgendwo die KI so ein bisschen ausnutzen,
genau.
Dass die hängt die jetzt an so einer Ecke, also kann ich mich dahinter verstecken und schön genau. Mit der Waffe immer kurz
hervorlugen. Das willst du nicht. Cheesen
das
willst du eigentlich nicht.
Genau, das sein ist muss. Das ist nicht Sinn der Sache, aber auch das, spiel das in Ruhe weiter. Ich fand's, also mich hat's echt sehr positiv angetan. Ich würde gern mehr Actionfilme sozusagen von dem Studio sehen. Also
ja, ich auch.
Macht mir mal ein Total Recall oder irgendwie sowas, ne? So ist in der Form.
Total Recall ist eine sehr gute Idee, ne?
Running Man
wäre, glaube ich, richtig. Das können die ja. Gut. Das glaube ich
mit,
auch.
Mit so, wo du auch richtig die Game Show dann da drin hast und den Parcours machen musst und dann auf Zeit und alles.
Ich hoffe, dass die sich so ein bisschen den Ruf, also ich habe die Empfindung, aber ich glaube, es sehen viele so, dass sie so diesen Ruf sich langsam erarbeiten, dass sie perfekt sind für solche Art von Umsetzung. Und da warten alle drauf. Also, dass man einmal eine authentische Umsetzung von solchen Filmen hat, die jetzt nicht zwingend versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern einfach nur mal eine authentische, ehrliche Umsetzung. Das wünsche ich mir tatsächlich für viel mehr Filme.
Ja, ist mir in der Form auch lieber, dass dann Leute da sind, die vielleicht nicht die 400 Millionen Dollar Budget haben. Es sieht immer noch gut genug aus und spielt sich gut genug,
ja,
aber
mittlerweile schon,
die Respekt davor haben, von dem Material und das verstehen. Dann gibt denen auch solche Leute wie die, es müssen immer nicht immer das gleiche Studio sein, aber zumindest mit der gleichen Leidenschaft dahinter. Dann würde ich mich auch über ein neues Alien-Spiel mal wieder freuen. Nach Alien Isolation ist ja auch schon 10 Jahre her und wir haben nicht so richtig mega geiles seitdem was bekommen.
Eigentlich krass. Ich meine, weil das so viele Leute feiern. Ich krieg das heute immer wieder gesagt, spiel mal wieder Alien Isolation und so weiter. Und das ist echt ein Klassiker und ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach mal einen neuen Teil gemacht hat. Weil ich meine, die müssten es ja wirklich nur nochmal neu machen, anders, ne? Also ich meine, aber das Prinzip von diesem Alien kann so bleiben. Aber gut, who knows, was da los ist, ne?
Who knows, ja, was haben wir noch? Sehe hier auch noch ein paar schöne Sachen auf
der Liste. Wir können kurz ein, zwei Sachen schnell mal abhaken, einfach um sie gemacht zu haben. Ich habe nämlich auch Call of Duty Modern Warfare 3 gespielt und ich bin mit der Reihe ja so mittlerweile so ein bisschen durch, weil sie irgendwie ein bisschen zu plump geworden ist und mich auch einfach auch von der Story-Art und von der Art, wie das alles präsentiert wird, überhaupt nicht mehr abholt, nicht mehr fordert. Also es ist alles irgendwie so wahllos und es sind halt alles nur noch Set-Pieces, um Action zu haben. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass sie vielleicht nicht diesen Michael Bay-Way, wenn, dann auch richtig durchziehen und nicht jetzt eigentlich nur noch Dinge tun für den Multiplayer, den ich ja jetzt aktuell auch nicht gespielt habe. Aber der Singleplayer, und darüber möchte ich kurz was sagen, ist halt eigentlich nur die Multiplayer-Maps mit einer leichten Story drumherum. Schade ist, dass das Ganze einmal halt irgendwie dann auch verkauft wird, quasi als so eine Reimagination von dem Klassiker-Teil. Und ich finde, da machen sie es teilweise zu einfach. Schlecht, so richtig schlecht war es jetzt nicht. Da hatte ich beim letzten Modern Warfare echt dümmere Situationen, dümmere Missionen, wo ich mich einfach nur noch geärgert habe, dass mir das als echte Mission in so einem Spiel verkauft wird. Also da gab es eine endlos Verfolgungsjagd mit LKWs, die wollte nicht enden. Am Ende hast du irgendwie einen kompletten Fuhrpark vernichtet und fragst dich, okay, warum mache ich das überhaupt? So, du hast gar nicht mehr verstanden. Und bei Modern Warfare 3 hast du das nicht so sehr. Da hast du, wie gesagt, dann diese Multiplayer-Maps in einer anderen Form. Man merkt es auch nicht immer, dass die Multiplayer-Maps sind. Außer wenn man sie später spielt. Und es sieht natürlich toll aus und es hat all die schönen Bells und Whistles, die man eigentlich von sowas erwartet, aber ich habe das Gefühl, die Seele ist raus. Ich habe einfach das Gefühl, die sollten einfach aufhören, Singleplayer zu machen und einfach nur noch Multiplayer rauskacken, weil das ist, glaube ich, das, wo sie eigentlich hinwollen. So.
Ja.
Das ist so ein bisschen, die kommen immer bei Freunden vorbei, so ein Ehepaar kommt immer bei Freunden vorbei, aber eigentlich hat der Mann Bock auf die andere, so auf die Frau von dem Freund oder so. Irgendwie so kommt so, eigentlich, das ist nicht ehrlich, weißt du, die sind nicht ehrlich zu mir als Singleplayer-Spieler.
Solange die Frau auf Multiplayer steht, ist ja alles gut, ne?
Das ist der Punkt, das ist ein sehr guter Punkt sogar. Naja, das wollte ich nur kurz sagen, ich habe es 3-4 Stunden gespielt. Man kann es auch nicht spielen. Ich glaube, die Singleplayer geht auch nur 8 Stunden oder 6.
Ja, ich hab auch schon kürzer gehört. Ich habe auch was von 5-6 Stunden im Ohr gehabt bei Kollegen oder so, die darüber gesprochen haben.
Ja, wenn die Skill haben, klar.
Da mich Multiplayer nicht interessiert, es juckt ab und zu mal wieder, ach, für einen Singleplayer so sich mal was zuzulegen, aber bei 80 Euro nur für 5-8 Stunden dann kurz mal irgendwo was zu ballern, was ich auch 1000-fach schon bei anderen Call of Duties bekommen habe, I don't know, für mich.
Ja, kann ich dir nicht widersprechen, ne? Aber wenn man in diesem Multiplayer-Modus drin ist, dann freut man sich da einfach drüber und dann sind die Maps neu aufbereitet, alte Maps wieder da und man kann direkt einsteigen. Ich selbst bin dafür einfach zu schlecht. Ich krieg dann einfach 2 Stunden lang nur auf den Sack. Früher habe ich das dann noch habe ich dann noch Dreck fressen können für eine Weile und habe dann auch nach einer Woche kommst du dann wieder rein und so, aber die Zeit und Lust habe ich irgendwie auch nicht mehr, nur um dann nach der Mühe endlich auf einem Niveau Spaß zu haben, muss ich mich da irgendwie reinarbeiten. Da bin ich einfach zu alt für, glaube ich.
Mhm.
Ja, ich habe hier noch mehr Sachen, ne? Ganz viele.
Ja, bitte.
Ich hab, du kannst aussuchen, willst du Spider-Man oder Ghost Runner 2? Beides, der zweite.
Ich gebe mal Spider-Man, weil ich glaube, das können wir schneller machen.
Ja, hast du das denn gespielt?
Ich habe es angefangen und irgendwie die Motivation war nicht da, nach so 2-3 Stunden groß weiterzumachen, muss ich sagen. Irgendwie, ich war nie der größte Spider-Man-Fan und die Spiele, so gut die sind nicht mein Bier.
Ja, das kann ich 100% sogar nachfühlen, weil es mir ähnlich ging. Ich mag Spider-Man als Figur, ich mag die Spiele, dieses Schwingen finde ich wahnsinnig toll. Miles Morales habe ich gerne gespielt, auch weil es ja damals neu war mit der Konsole. Also du wolltest schon dann auch wissen, was die Grafik hergibt. Und ich hab's auch nur 3 Stunden gespielt, hatte aber schon Spaß damit, habe aber auch vorher keine Teile gespielt. Also ich habe die immer nur so angespielt, gesehen und ein bisschen rumgeschwungen, aber jetzt, als ich das dann zum ersten Mal gemacht habe, muss ich sagen, das ist eigentlich, warum man das Spiel spielt. Dieses Rumschwingen ist genau mein Jam sozusagen, aber der Rest ist dann halt ein klassisches Action-Adventure, Open World, wo du Leute verprügelst, neue Moves lernst, die irgendwie mit deinen, dann lernst du wieder deine Spinnenkräfte besser benutzt und deine Seile und die fesseln kannst und daher kannst du so viel kombinieren. Es ist irgendwie alles schon mehrfach da gewesen. Und das Spiel kann gar nichts dafür, dass das einfach mittlerweile ein bisschen beliebig ist, weil es einfach überall schon verfügbar war, diese Art von Kämpfen. Aber das Schwingen und dieser Humor beim Kämpfen und diese Spider-Man-Story an sich, die ist wirklich cool. Aber ich habe jetzt auch fast keinen Antrieb, das zu Ende zu spielen. Ich würde es schon noch ein, zweimal spielen, aber ich würde es jetzt nicht zwingend zu Ende spielen müssen.
Ja, ich habe schon ein bisschen Bock drauf. Ich muss mich, glaube ich, von dem Gedanken trennen. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich jemand bin, der 4000 Stunden Yakuza gefühlt gespielt hat.
Das frage ich mich oft auch,
ja. In der gleichen Location. Aber im Fall vom Spider-Man ist es so, okay, ich habe New York schon x-fach, gerade bei den Spider-Man-Spielen, auch komplett in so einer Sandbox die Häkchen da weggemacht. Und dann fängt das Spiel an und die Map öffnet sich. Und hier ist ein Fotopoint und hier ist etwas, wo du ein Graffiti dir angucken kannst. Und da kannst du eine Interaktion machen und ich habe nur das Gefühl, und das soll es eigentlich nicht sein.
Also es ist so ein bisschen auch für mich die Suspension of Disbelief. Ich sehe jetzt mir gerade nochmal die Kämpfe an, die sind echt schön inszeniert und da kannst du viel machen und so, aber es sind halt sehr viele Gegner und ich denke mir so, anstrengend und es hört nicht auf und dann kommen nochmal 12 und so und irgendwie denke ich mir, ey, es ist fucking Spider-Man, der pullt seine Punches, eigentlich könnte er auch einmal durchziehen und dann haut er den Typen irgendwie auf den Mars und irgendwie frage ich, warum soll ich jetzt 5-mal auf den einhauen mit 2 neuen Spezialfähigkeiten, die ich gerade erst gekauft habe, wenn der Typ auch einfach, wenn du einfach den Finger durch sein Gesicht drücken könntest, bis du im Gehirn ankommst. Also nicht, dass ich das sehen will, es ist immer noch Spider-Man, aber ich denke mir oft, dann macht die Kämpfe nicht so ausdauernd lang. Aber gut, es ist wie gesagt völlig okay für, ich glaube, es gibt viele Fans, die das total abfeiern. Und für die ist halt die Stadt geil, das Schwingen geil, die Comic-Story ist geil. Aber jetzt den Sandmann irgendwie bekämpfen, das bringt bei mir jetzt auch nicht so viel Freude. Das ist halt so, mache ich, okay, aber es interessiert mich einfach nicht so sehr. Ich bin da nicht so drin in diesem Comic-Universum.
Ich glaube, es bringt mir momentan, das würde mir mehr Freude bringen, als Comicfilme im Kino mir anschauen, weil da bin ich größtenteils, da bin ich auch durch. So eine Handvoll habe ich noch geguckt, aber irgendeiner kommt noch, auf den ich Bock habe. Ich weiß auch nicht mal welcher, aber ansonsten, ich muss nicht mehr jeden Film schauen.
Nee, ich bin auch längst durch, auch bei Star Wars und so, das gucke ich alles nicht mehr. Also Across the Spider-Verse habe ich noch auf meiner Liste und ich will auch noch Loki gucken. So einfach, weil mich das Loki interessiert mich wirklich, finde ich schön. Aber gerade Loki ist ja auch gar nicht so richtig Superheldenzeug. Also das ist irgendwas anderes so. Das sehe ich nicht wirklich als Superheldenserie. Naja, aber ist schon schon schöner Scheiß, finde ich manchmal. Was daraus geworden ist, schon gut. Ich hatte noch ein altes Spider-Man für Gameboy, wo du noch rumgelaufen bist und pam, noch so ein Punch. Und dann konntest du auch so ein bisschen schießen. Und das war's. Und ich hab's trotzdem gespielt. Und wir hatten ja nix. Naja. Spider-Man. Hier ganz kurz was zu Ghost Runner 2. Spielst du denn so Parkour-Slasher, die so ein bisschen auf Geschwindigkeit aufgebaut sind? Weil das ist Ghost Runner.
Ja, weniger. Ich hatte schon Interesse. Ich habe mich immer daran zurückerinnert, falls du noch im Kopf hast, als wir, ich glaube, Heinke hat bei uns in Speedrandale damals Mirror's Edge gezeigt.
Ja.
Und mir ist fucking schlecht geworden beim Zugucken.
Ja, ich erinnere mich. Fuck, das ist gar nicht dein Ding. Ja, aber es war auch natürlich hart, wie er gespielt hat. Das war auch mir wurde ein bisschen schlecht.
Also vielleicht liegt es auch daran, weil er natürlich dann den Blickwinkel gelenkt hat, weil ich bin eigentlich nicht motion sick bei Videospielen und auch nicht so aus der Ego-Perspektive, aber so beim Zugucken und daran denke ich immer so bei Ghost Runner ein bisschen, wenn ich das sehe, da kommt so leichter Würgereflex dann hoch. Nichts hat nichts mit dem Spiel zu tun, ich habe gehört, das soll ja sehr cool sein.
Das ist ein cooles Spiel,
auch, wenn man
cool,
so
schnell.
Auch, ja, die Steuerung drauf hat und richtig da so durchballern kann.
Absolut. Genau das macht man ja. Du springst ständig von einem zum anderen, von der Wand auf Plattformen, von da aus auf irgendwelche Kameras oder Haken. Dann sind dazwischen Gegner, die musst du dann schnell schnetzeln. Und vor allen Dingen, das Spiel ist eigentlich fast wie so ein Puzzle aufgebaut. Also wie so ein Reaktionstest, wo man nach und nach lernen muss, wie du von Ebene zu Ebene kommst und dann weiterspielst. Also klar kann man das wahrscheinlich auch total skillig beim ersten Mal alles schaffen, aber mein Way war einfach nur zu gucken, okay, der erste Gegner, den schlitze ich, dann muss ich links rum, dann hüpfe ich und dann im Sprung schon muss ich den anderen schlitzen und dann kriegst du aber schon vom dritten, den du gar nicht gesehen hast, irgendwo was gegen den Kopf und dann ist ja sofort Ende. Das ist ja das Krasse, dass auch du bist so schnell tot, dass du halt dann immer und immer und immer wieder denselben Run machst. Wenn du einen falschen Sprung machst, bist du halt dann irgendwie wirklich 100 Meter weiter hinten wieder da und fängst das Ganze nochmal an. Und da ist schon so ein gewisser Suchtfaktor, das zieht dich dann schon rein, wenn du immer diesen Rausch hast, ne? Wenn du immer nach vorne, so ein bisschen wie Mirror's Edge, ne? Auch. Nur Mirror's Edge ist, glaube ich, da weniger anstrengend noch, weil du halt viel wegrennst nur. Aber hier hast du dann halt echt auch, also hast auch viele fette Endbosse und einfach eine Menge Gegner, die wirklich mit den dümmsten Sachen einnerven. Also nur so, oft wirst du beschossen, drei Plattformen entfernt, dann musst du einfach lernen, okay, ich springe erst irgendwie an die Wand, dann kill ich den ersten, dann muss ich den zweiten Schuss, der dann schon kommt, quasi so kontern, dass er zurückgeht, mit ein bisschen Glück kill ich ihn dann und da steht der dritte, mit dem du auch noch was machen musst. Also es ist wirklich so nach und nach sich das Erarbeiten des Levels und es ist ein tolles Gefühl, wenn du es dann geschafft hast. Aber als Story interessiert mich das offen gesagt gar nicht und auch spielerisch denke ich so, ja, da sind dann auch Rätsel, wo du Stromkästen und sowas benutzen kannst und irgendwas aus der Entfernung aktivieren kannst. Das ist alles cool, aber ich brauche das gar nicht für 10 Stunden. Da reichen mir echt ein paar Stunden, dann habe ich das gespielt und dann weiß ich, was es ist. Aber es ist sehr empfehlenswert für Leute, die damit wirklich was anfangen können.
Ja, Gefühl, falls ich mal in die Mechanik oder so reinkomme und mir dabei nicht schlecht wird, dann probieren möchte. Es gibt ja auch eine Demo, wenn ich mich nicht irre, und dann entscheide ich mich irgendwann, wenn der Discount da ist.
Ja, das solltest du machen, dir die Demo zumindest mal angucken, einfach nur, um es mal ein bisschen gespielt zu haben. Und auch die Splatter-Effekte und so, die Slow-Mo-Effekte, die sind schon gut gemacht, sind sehr dynamischer Schlitzer.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Clark, dem Versicherungsmanager, Helfer, Partner und Experten. Gerade in der stressigen Arbeitswelt von heute ist es echt schwer, alle wichtigen Dinge im Blick zu behalten. Zum Glück könnt ihr euch mit der Clark-App zumindest die mühselige Suche nach Policen sparen. Wenn ihr eure Versicherungen also möglichst effizient organisieren und digital managen wollt, dann seid ihr bei Clark an der richtigen Adresse. Und das on the go und 24/7. Wenn ihr sogar noch mehr sparen wollt, macht gerne bei der aktuellen Aktion mit, denn Clark gibt allen Plauschangriff-Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür ladet ihr euch entweder die Clark-App runter oder geht direkt auf die Webseite clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich und gebt bei der Registrierung den Gutscheincode BEANS30 ein. Das sind die Buchstaben BEANS und die Zahl 30. Dann müsst ihr nur noch 2 bestehende Versicherungen hochladen und bekommt den Shopping-Gutschein. Nutzt die damit frei gewordene Zeit dann gerne zum Podcast hören, wie mit der aktuellen Folge vom Plauschangriff.
Okay. Okay, die wären fertig. Oh Mann. Hast du denn Lords of the Fallen gespielt?
Also das ist das Souls-like, von dem ich keine Sekunde dieses Jahr gespielt habe. Ich habe es bisher auch noch gar nicht gesehen, außer in den Trailern.
Ja. Ah, es ist ein bisschen schwierig für mich, darüber zu reden. Ich habe es gerade erst wieder aufgehört, aber ich habe jetzt, während wir drüber reden, denke ich schon wieder, verdammt, ich würde es gerne weiterspielen. Also ich habe so 12 Stunden hinter mir und denke mir die ganze Zeit, oh, dieses Spiel, es macht mich so rasend, weil es ist so unfair manchmal. Und es ist leider auch, es ist ein Souls-like, es hat sehr schöne Grafik, es hat eine richtig geile Grafik und ein richtig geiles Setting, was es mir so schwer macht, weil ich wirklich das total feiere, wie dieses Spiel aussieht und wie es mit diesen mehreren Ebenen spielt. Auch hier gibt es so eine typische böse Welt oder so eine andere Ebene, ne, die einfach total morbide aussieht. Da sind wir wieder bei diesen ganzen, ja nicht Giga, aber doch so alles voller Leichen und überall hängen irgendwelche grotesken Figuren an den Wänden und alles ist so richtig eklig. Und das Problem im Spiel ist, dass es echt viel von einem abverlangt, weil du kannst sehr viel machen. Du kannst in beiden Welten Dinge manipulieren. Du hast Waffen, die in der einen Welt zum Beispiel etwas zerstören können. Dann hast du Gegner. Ich sehe jetzt gerade einen Kampf mit einem, der mich echt wahnsinnig gemacht hat. Du hast quasi Gegner, die werden geschützt von einem Charakter, der sich in der zweiten Welt befindet. Das heißt, du musst mitten im Kampf dann deine Lampe irgendwo hinhalten und dann siehst du, wo der steht und dann musst du den killen. Und währenddessen killt dich der andere in der echten Welt. Also du hast so ein Ablauf zwischen verschiedenen Fähigkeiten, die du bekommst, die echt nicht schlecht sind. Aber es ist auch ganz schön kompliziert, weil du, also ich fand es irgendwie echt, teilweise habe ich nur auf die Fresse bekommen und nicht verstanden, warum. Und dann sagte jemand, ja, da musst du hier den und den anleuchten und dann fällt's dir natürlich wie Schuppen von den Augen. Aber man muss schon ein bisschen mehr als einfach nur draufhacken. Also es ist ein Souls mit einem gewissen Anspruch. Und jetzt kommt's. Es ist aber auch gleichzeitig völlig bescheuert. Weil ich meine, mein Charakter hat einen kaputten Eimer als Waffe. Ein Eimer, Gregor. Einen kaputten, der hat nicht mal einen Boden. Und der Charakter kann einen Dropkick. Also wie willst du mir das mit so einer morbiden Horrorstory zusammenbringen? Also verstehst du? Das ist irgendwie komisch.
Also das ist die Standardwaffe, der Eimer.
Der hat den Eimer.
Ohne den Boden.
Das ist ein guter Eimer.
Oder hast du dem den gegeben und gesagt, das ist dein Eimer, du kämpfst jetzt damit?
Naja, nee, das ist seine Startwaffe. Die andere Startwaffe wäre irgendein Holzkreuz. Also die Waffen sind voll dämlich, zumindest wie ich sie bisher habe. Und
das ist mein Mob.
Ja, genau. Ich nenne ihn halt auch Eimer Abdallah. Aber es ist schon lustig. Und jetzt kommt eine Sache, die bei mir dazu geführt hat, dass ich mit dem Spiel aufgehört habe. Ich bin in einer Welt, wo man die ganze Zeit klettern muss und ständig falle ich irgendwo runter. Ständig kommt irgendwo ein Gegner, der auf dich zurennt und unbesiegbar ist gleichzeitig und dich darunter rammt. Und ich habe da so viel Seelen und Lust verloren in diesem einen Level, dass der hat mich gebrochen. Und irgendwie habe ich dann aufgehört und habe keine Lust mehr bekommen, weil es auch manchmal, es gibt wie gesagt diese zwei Welten und dann verläufst du dich ständig und jetzt verläufst du dich dann halt noch in zwei Welten. Also du kannst dich halt auch in der anderen Welt verlaufen und manchmal läufst du ewig rum und dann machst du einmal diesen Wechsel in die andere Welt und sofort merkst du, ach, hier ist einfach eine Plattform. Hier ist einfach eine dumme Plattform. Ich hätte mir da einfach mehr Service gewünscht für den Spieler. Es ist cool, wenn man sich das erarbeiten muss. Aber wenn ich nur noch frustriert bin, weil ich ständig irgendwo rumlaufe und ich weiß, wo lang, mir macht das nicht so viel Freude.
Also die Grundidee finde ich auch attraktiv, aber genau, weil sowas, wie du es gerade gesagt hast, ich auch häufiger mal gehört habe, irgendwie so die Motivation ist nicht so hoch bei mir, es zu probieren. Erinnere mich zu einem Teil auch, da gab es ja auf dem GameCube das Metroid Prime 2, das auf einem sehr ähnlichen Konzept aufgebaut ist, wo du ja auch dann in die Dunkelwelt gegangen bist, die dich dann ständig verletzt hat und du musst dann mit speziellen Waffen dort angreifen. Da war auch viel zu hart für das eigentliche Spiel. Ich habe mein Souls-like Geduldskonto dieses Jahr mit Lies of P komplett aufgebraucht. Die Batterien sind erstmal leer. Da bin ich auch ganz froh, weil bei dem Spiel, also da habe ich zum Glück, das habe ich abgeschlossen, aber vielleicht habe ich auch mit dem Leben danach abgeschlossen, weil es so knallhart war. Und da habe ich einfach momentan weder den Nerv für ein Lords of the Fallen oder, na gut, Atlas Fallen ist jetzt kein Souls-like, aber viel so in der Richtung große Action-Adventures mit anspruchsvollen Fights oder sowas muss ich unbedingt nicht haben jetzt gerade im Moment.
Du, da bin ich voll bei dir. Mir geht's da genauso. Ich habe ja auch einige von denen gespielt und bin immer, also ich werde immer verzweifelter, weil es auch die Spiele ja, jeder hat dann irgendein neues Feature, jeder hat irgendeine neue Idee, bei dem einen kannst du das machen, dann hast du da noch eine Zweitwaffe, dann kannst du bei dem einen, musst du perfekt kontern, das andere Spiel geht nur darum, dass du gut rollst. Also für mich ist das alles ein Brei geworden, aus verschiedenen Anforderungen, die ich gar nicht mehr so richtig trennen kann, weil ich weiß nicht mehr, war das jetzt da, wo man das und das machen konnte, oder war das jetzt Lies of P, oder war es vielleicht doch eins Thymesia oder eins von anderen zig Souls-like, die ich mittlerweile gespielt habe. Aber ich finde, wenn was Lords of the Fallen hat, ist diese wahnsinnig geile Welt, diese geile Optik, diese doppelte Beobachtung, dass man eben das Dunkelreich sehen kann und so. Also das finde ich herausragend. Und da hätte ich gern mehr von. Weil du läufst wirklich rum, überall sind groteske, riesige Fratzen oder irgendwelche alten Riesen, die irgendwo im Hintergrund stehen, aber total vermodert. Und du siehst richtig, was für eine ekelhafte, kaputte Welt es irgendwie ist, gefühlt. Und du willst da eigentlich nur raus. Und das alles machen die voll gut. Und dann aber, finde ich, haben sie sich nicht so gut um das Gameplay gekümmert. Es ist nicht der beste Souls-like, was den Kampf angeht. Das muss ich sagen. Aber ja, es macht trotzdem Spaß. Also wirklich.
Ja, für mich muss viele stimmen, wenn ich mich auf ein Souls-like einlasse, was nicht von From Software ist mittlerweile. Und auch genau diese Gedankengänge dann, speziell was die Steuerung zum Beispiel angeht. Du nimmst dann ein Spiel, wo du dann den Souls-Modus intus hast und dann, Moment, ausweichen ist jetzt auf einer anderen Taste. Wie bitte? Ich kann das nicht spielen. Ja. Sorry.
Sie sollten sich alle auf eine Sache einigen, finde ich auch.
Ja, und auch die Timings, wirklich. Ne? Das eine Spiel hat Iframes, das andere hat weniger Iframes oder die Rolle funktioniert anders oder du statt zu rollen, läufst du besser weg. Bei der Masse von Spielen, die das mit sich bringen, ob es jetzt, wie gesagt, dann noch so ein Lords of the Fallen und die anderen Sachen sind, sich darauf wieder umzustellen, wenn es da nicht sofort dann irgendwie Klick macht oder ich da wirklich motiviert bin, da dran zu bleiben, dann denke ich auch, okay, nee, für euer Spiel ist es mir nicht wert, dass ich jetzt 70 Mal an diesen Gegner da dran gehe, weil so motivierend ist es auch nicht.
Ja, mein Problem damit ist auch, dass ich, wenn ich mit sowas anfange, gerade dieses Souls-like will ich eigentlich immer durchspielen, da will ich alle Bosse legen, aber es ist, teilweise frisst es einem einfach das Leben. Es frisst das Leben auf, weil man einfach so viel Zeit reinsteckt und man ist so oft frustriert und ja, und wenn dann auch, also wie gesagt, ich überlege, ich werde wahrscheinlich Lords of the Fallen doch nochmal weiterspielen oder so, obwohl ich schon abgebrochen hatte, aber ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, wenn ich Zeit habe. Ich muss sagen, wenn ich jetzt mir die Bilder angucke, kriege ich direkt wieder Sehnsucht und würde gern wieder in dieser Welt rumstiefeln und mit meinem komischen Eimermann einfach Dropkicks verteilen, weil es einfach so verrückt ist. Da kommt irgendein Zombie voll ausgetrocknet und du springst ihm mit beiden Beinen ins Gesicht und er fällt die Brüstung runter. Das ist einfach ein Moment, den kriegst du, glaube ich, nirgendwo anders.
Gehst du da durch die Welt und sagst so, Palim Palim, hat hier jemand einen Eimer Dropkicks bestellt?
So ungefähr. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ob das Spiel Parodie ist oder ob sich's einfach irgendwie, ob die dir halt sagen, naja, mehr als einen Eimer kriegst du halt nicht. Also, das ist ja auch eine Ansage. Naja. Ach schön, lass uns das aber abschließen. Wir können ja gerne über Lies of P reden. Da habe ich nämlich auch, bin ich natürlich kurz vor Ende. Die letzten drei Bosse, die schlimmen drei Bosse warten noch auf mich. Aber ansonsten bin ich da sehr positiv angetan von dem Spiel. Das ist mit mein Lieblings-Souls-like dieses Jahr. Ja, muss ich sagen. Ja,
bin ich dabei, absolut. Also ich habe kein Spiel in den letzten Jahren gespielt, was sich so knallhart durch die Mangel genommen hat teilweise, weil ich bin ja kein Sekiro-Spieler so, ne? Und es geht ja so ein bisschen, auf den ersten Blick denkst du ja eher, oh, Bloodborne, jetzt ein bisschen in anders. Ich finde das ganze Styling super cool, auch also schön, wie sie diese Ästhetik mit Pinocchio, aber so Dark Pinocchio und Splatter und sowas miteinander verknüpft haben, die Welt ist richtig geil. Auch wenn es nach Bloodborne so ein bisschen aussieht, aber es ist ja From Software Best Of, ne? Es hat spielerisch ein bisschen mehr was von Sekiro, das Leveldesign ist ein bisschen mehr Dark Souls, Story ist da cool umgesetzt und nachdem ich mich da einmal drin verbissen habe und wirklich manche Bosskämpfe waren tatsächlich 40, 50 Mal oder so, gerade bei meinem Unvermögen vernünftig auszuweichen, das, oder das Kontern vor allem, ne, du musst ja das Kontern machen, weil ohne das Kontern funktioniert das hier leider so gut wie gar nicht. Nee. Aber grundsätzlich, ey, einer der besten Souls-like, die nicht vom From Software stammen, die ich gespielt habe in den letzten Jahren auch.
Absolut, da passt einfach vieles. Man merkt auch, dass das Spiel eigentlich also fertig ist, ne? Dass da jetzt wenig Sachen sind. Man stirbt selten durch Dummheit der Entwickler, der Technik, der Engine oder der irgendwas. Es ist schon gut gemacht. Ich mag vor allen Dingen auch, du hast ja schon viele Sachen erwähnt, ich mag vor allen Dingen, dass man die Waffen so easy manipulieren kann, dass man sich zwei Waffen aus einem besonderen Stil und einem besonderen Kopf zusammenbauen kann. Das ist dann ein geiler Stil, den man eh schon immer mochte, weil er lang ist oder so, aber dann hast du da noch einen besseren Kopf drauf, den du vorher noch abgelevelt hast. Gleichzeitig kannst du auch anders machen, ne? Kurze Stile kannst du dann schnell schlagen. Also da kommen ja auch Waffen bei raus, die völlig unrealistisch sind, aber die funktionieren trotzdem im Setup. Man hat dann halt eine dicke, lange Riesenwaffe, die aber trotzdem sehr schnell zu bedienen ist, weil man den richtigen Griff dran gemacht hat. Und das ist teilweise sehr wichtig, dass man sich auf die Endbosse auch einstellt mit den Waffen, mit den Items, die man nutzt. Es gibt ja auch diese Gespenster, die einem helfen, wo einen alle immer haten, wenn man die benutzt. Und ich muss sagen,
immer benutzen, ohne Ende benutzen, also, sogar heilen, die heilen während des Kampfes, das ist das Wichtige.
Ich habe jetzt aufgehört, die zu benutzen, aber es war immer lustig, auch so ein bisschen die Leute damit zu ärgern, weil das immer als großer Frevel angesehen wird. Aber es ist insgesamt, ich finde die Story interessant und auch die Charaktere mag ich. Ich finde die ganze Story, wie sie so durch Dialoge erzählt wird, ein bisschen langweilig fast schon. Also so, es dröppelt so durch. Und ich denke mir manchmal, vielleicht wäre dafür ein bisschen weniger besser gewesen, so wie bei Souls, wo man dann auch nur Dinge erahnen kann. Aber es ist auch mal interessant, ein Souls-Spiel zu haben, was so eine klare, typische Rollenspiel-Story verfolgt. Das ist auch mal interessant.
Es hat, wenn du es mal durch hast, ich fand, es hat ein paar nette Ideen gegen Ende hin, vor allem je nachdem, auf welche Art du es beenden möchtest, weil du so ein paar verschiedene Abspänner erreichen kannst.
Das gibt's ja auch noch, das Lügenthema, ja.
Und wie das damit reinspielt. Plus, da ist ein Teaser für ein potenzielles nächstes Spiel drin, wo ich auch so ein bisschen, okay, da wollt ihr hingehen. Das finde ich jetzt interessant. Mehr sage ich nicht. Ne? Aber okay. die Post-Credit-Scene oder sowas, sage ich, what? Okay, so ein Spiel ist es also.
Okay, das finde ich super. Wollt. Da hast du mich jetzt schon wieder motiviert. Ich werde es jetzt auch bald spielen, weil ich, wie gesagt, noch am Ende sitze. Donny hat ja eine Woche lang gebraucht für die Endkämpfe und ich habe echt Angst, weil ich habe schon bei anderen Gegnern teilweise ewig lang gesessen. Andere, die alle schwer gehalten haben, habe ich beim ersten, zweiten Mal gelegt. Also es ist nicht so hundertprozentig sicher, ob das für mich einfach oder schwer wird. Aber ich habe schon Respekt davor und ein bisschen Angst.
Für mich war es super schwer, aber ich bin auch nicht wirklich gut in den Sachen, ja, aber es war schon knallhart. Und ich habe dann schon angefangen und dann so bei den letzten Bossen zumindest, gibt's da vielleicht eine gute Taktik, weil ich sehe überhaupt keine Schnitte. Es gibt ja diesen Abwehrschild, den man sich noch als ja, linke Handwaffe holen kann. Den habe ich vorher gar nicht benutzt, aber der ist ja anscheinend doch auch ganz gut.
Ich habe ihn
zumindest ein bisschen was abzufedern.
Ja, richtig benutzt habe ich ihn auch noch nicht. Der explodiert ja auch irgendwann, wenn man ihn auflevelt. Und was ich im Moment mache, ist, es wurde ja relativ schnell, als am Anfang sich Leute beschwert haben, wurde sehr schnell durch Updates wurde es schnell geändert, gepatcht, dass man am Baum, am Goldfruchtbaum, auch seine Waffen resetten kann. Also du kannst alles, was du hast, resetten. Und in dem Fall könntest du diese Legion, so heißen ja, glaube ich, die Arme, könntest du halt quasi alles in einen Arm packen und dann hast du den perfekten Arm für den Endboss. Ja. Und so habe ich es auch häufig gemacht. Es gibt so einen Boss, da habe ich mit dem Flammen, habe ich den komplett alle gemacht. Und hab quasi, das war der schwerste Boss, meinten alle. Und der war aber so easy gegen Flammen. Und wenn du dann noch, klar, wenn du dann noch ein Gespenst hast, was die Aggro zieht, hast du dann wirklich, ich hab den einfach flambiert so. Und da habe ich dann gemerkt, wie stark das eigentlich ist, wenn man das wirklich auch tunt auf die entsprechenden Gegner, was man ja nicht immer macht. Aber ich fand auch diese Legionsärme, fand ich toll. Die Ideen dahinter finde ich auch schön. Also das Spiel bietet einem so viel Feinheiten, wo man sich austoben kann, dass man sich echt auch individuell damit befassen kann, welchen Skill man jetzt ausbauen will. Also ich mag's. Ich nur wie, Spaß mit gehabt.
Wie oft hast du die Katze da gestreichelt?
Immer. Wann immer ich sie sehe, irgendwann fängt sie ja dann an, wahrscheinlich als man anfängt, ein echter Junge zu werden. Dann, ich habe ja nur eine Eselmaske auf. Ich habe ja direkt am Anfang die Eselmaske und ich habe sie nie wieder abgezogen. Für mich ist Pinocchio ist eindeutig dieser Esel. Also das ist für mich sein Gesicht, wirklich. So lange habe ich die schon auf. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht und ich bin gespannt, welches Ende ich kriege. Auch dieses Lügenthema ist ja interessant, auch wenn es ein bisschen plump ist so. Du hast zwei Auswahlmöglichkeiten und es ist immer klar eigentlich, was ist die Lüge. Aber da merkst du halt, manchmal ist Menscheln wichtiger als ehrlich sein.
Ja, je nachdem, möchtest du jemand sein, der lügt oder nicht lügt? Was ist dir wichtiger oder wie siehst du deinen Charakter?
Und manche Lügen sind ja eigentlich was Gutes, ne? Also, oder sie könnten was Gutes sein. Muss ich der Mutter sagen, was mit ihrem Kind passiert ist oder so?
Allein die abstruse Idee, das quasi Pinocchio mit Isaac Asimov zu kombinieren.
Ja.
Und dann die Gesetze der Robotik und alles drum und dran. Also ich fand schon ganz cool alles. Dafür, dass es null Originalität ansonsten innerhalb der Gameplay-Systeme hat. Also die waren die größten From-Software-Fans wirklich in Korea, glaube ich, wo sie das Spiel gemacht haben bei NeoWiz. Aber dafür haben sie ihre Sache sehr gut gemacht.
Lass uns doch direkt dabei bleiben bei dem ganzen Souls-like-Thema, weil dann kann man da echt so einen kleinen Block draus machen. Ich würde auch noch über Jedi reden wollen mit dir.
Jedi Survivor,
ja, ne, hieß es. Genau. Mhm. Das ist ja auch ein Souls-like. Also nur natürlich eher ein ein Easy Souls-like oder wie nennt man das, wenn es halt so mainstreamiger ist oder so eher so popkulturell. Also ich meine, es ist ein Star-Wars-Spiel, es soll natürlich die Leute nicht verzweifeln lassen, es soll Spaß machen, die Leute sollen spielen und den nächsten Teil kaufen. Und so spielt es sich auch. Es ist so der kleinere Bruder von einem Souls-like. Du kannst da mit dem Lichtschwert rumdödeln, das ist immer cool, du kannst jede Menge Druiden und auch andere Wesen zerteilen und fühlst dich dabei mächtig und hast natürlich noch die Macht, ne, die du auch noch nutzen kannst. Also alles so, wie man es eigentlich erwartet hat. Und ich hatte auch Spaß damit. Ich hab's aber auch nicht durchgespielt, aber hab's recht weit gespielt. Ich überlege im Moment auch, ob ich es nochmal weiterspielen soll, weil eigentlich war es cool. Eigentlich habe ich darüber nachgedacht vor kurzem und dachte, ey, das war nicht schlecht. Da hatte ich 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden Spaß. Es war nur eine sehr große Welt immer mit sehr vielen Nebenmissionen und sehr viel Extrasammelkram und so. Bei sowas verliere ich schnell die Lust.
Ich hab tatsächlich auch zuletzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil ich habe es komplett aus dem Auge verloren. Es kam wohl auch zu einer Zeit, ich guck mal so Release drumherum, ich glaube, da habe ich Dead Island 2 sehr viel gespielt und Zelda war kurz da drauf. Heißt also so in dem Maße, irgendwo muss dann irgendwas hinten überfallen und da ich nicht so enorm nicht so ein großer Star Wars-Fan wie viele andere Leute bin, hat es mich jetzt nicht dann so dran gehalten.
Ich finde, es ist ein Spiel, was eine 7 von 10 ist, wenn man Souls-Fan ist und eine 8 von 10, wenn man Star Wars-Fan ist. Also weil viel von dem Star Wars wird, von der Atmo wird gut umgesetzt. Ich mag auch den Hauptcharakter hier aus Shameless und so, ich finde ihn super. Also ich finde es irgendwie cool. Es ist halt nur eine klassische Star-Wars-Story, die auch an allem krankt, was man Star Wars generell vorwirft. Also da habt ihr dieselben Probleme. Dafür hast du diesen kleinen Roboter hinten drauf, der irgendwie auch cool ist. Also sie versuchen schon, finde ich, dieses Gefühl gut zu vermitteln. Es ist manchmal so, dass man merkt, okay, der Kampf ist blöd, das hätte man anders lösen müssen. Oder hier geht was endlos lange, zu viele Nebenmissionen und so, aber ich kann das keinem abraten davon, das zu spielen. Es ist nur die Frage, ob man es wirklich durchspielt. Ich habe das Gefühl, viele werden das irgendwo so mittendrin aufhören und sagen, ach, jetzt reicht's auch. Das ist so ein bisschen mein Eindruck dazu.
Viele Leute werden sich wahrscheinlich jetzt hier schön zu den ganzen Black Friday und anderen Deals irgendwo mal, das ist so ein Discount-Game, ne? Nimm's mit, wenn es mal ein 20 kostet oder als das rausgekommen, das Jedi Fallen Order, den Vorgänger, den haben sie, glaube ich, für 5 oder 6 Euro rausgehauen. War eigentlich auch die ideale Zeit dann, wenn man es noch nicht hatte, das zu kaufen.
Das sind auch diese Art von Spiele, da freut man sich, wenn man die hat, weil irgendwann hat man vielleicht gerade wieder so einen Star Wars Jeeper oder kommt aus dem Kino oder hat irgendwas gesehen in die Richtung und dann will man vielleicht kurz mal ein bisschen brutzeln und dann spielt man es vielleicht sogar durch, weil man merkt, ach, das ist ja eigentlich ganz gut gealtert so. Es ist nur nichts, was einen zwingt, es weiterzuspielen. Ich glaube, das ist so das Problem. Aber die ganzen Setting, so die Charaktere, die man da aufsammelt, in seinem Raumschiff versammelt, die ganzen Planeten, wo man hinfliegen kann, was man da alles machen kann, die versuchen schon viel zu bieten. Und es gibt auch immer wieder richtig abgefahrene, coole Actionsequenzen, die eben auch so Michael Bay-artig inszeniert sind wie ein Film, wo du dann auch die Technik von Star Wars nochmal siehst oder dich an irgendeinem Flieger hochkämpfst oder so. Also es ist schon gut gemacht. Ich kann wenig gegen sagen. Nur die Welt zieht mich nicht mehr so in ihren Bann wie früher.
Ja, dafür ist das in allen Medien zu inflationär einfach dir ins Gesicht geklatscht worden, so gefühlt. Das ist einfach zu viel Star Wars gewesen in den letzten
Jahren. Schade, weil das genau die Spiele sind, die man früher gerne gehabt hätte. Und jetzt haben sie erst einem die Suppe versalzen und dann geben sie einem noch mehr Suppe. So, danke. Naja, also das ist auf jeden Fall ein Titel, der auch erwähnt werden muss, finde ich. Was haben wir denn? Ich habe so viel. Oh, wollen wir über Dead Island 2 reden? Du hast es ja vorhin auch schon angedeutet.
Lass machen. Ich fand's super, muss ich sagen. Ich habe es sehr gern gespielt. Wobei ich nicht den ersten Teil richtig gezockt habe damals. Ich war mehr bei anderen Horror-Games. Aber irgendwie bei dem hat's so Klick gemacht. Ich bin rumgelaufen, habe alles zersplattert. Ich glaube, ich habe fast sogar die Platin-Trophäe geholt. Oder zumindest die Xbox 360. Bis auf 2, 3 Achievements, glaube ich, die mit Online zu tun haben. Aber es ist so nebenbei dann passiert. Es hat so diese schöne, es ist ja nicht ganz Open World, sondern mehr so ein bisschen offenere Areale, aber doch schon
offene Körper.
Offene Körper vor allem auch und der Splattergrad ist geil, ne?
Ja, also. Ey, das Spiel ist so hardcore. Also ich war echt überrascht, dass das alles so geht, muss ich sagen.
Ja, früher wäre sowas dann gnadenlos, wurde ja auch früher dann gnadenlos wegindiziert. Und es ist ja nicht nur, dass da nur Splatter drin ist, sondern auch dieser du willst ja bei einem Zombie-Spiel im besten Fall auch nochmal ein bisschen diese Selbstironie und das Parodistische nochmal drin haben. Und es sollte da nicht zu flach wirken, dass die gleichen Gags immer wieder im gleichen Spiel gemacht werden. Ich fand da so die Story, die erzählt wurde, die Nebencharaktere, die man getroffen hat, so die Bonusmissionen und alles. Irgendwann wurde es ein bisschen repetitiv, gerade wenn du so Nebenmissionen gemacht hast und das x-te Mal am Strand in Venice Beach zum Polizeirevier hin musst und so weiter und so fort. Also wenn das öfters passiert. Aber mich hat es gut an der Stange gehalten und ich habe mich wirklich da drin fallen lassen können eben und hat am Ende auch wirklich so sau viele Kills dann gehabt, also wirklich dann die Scores ganz nach oben alle ausgearbeitet.
Ja, ich hatte auch, also das Schöne ist ja, man hat so viele Waffen, die man dann auch teilweise behalten will, ne, die man, weil die einfach zu geil sind, aber ständig gibt's neuen Shit. Man hat so richtig diese Freude von einem Kind im Süßigkeitenladen, weil man sieht, überall sind Zombies, ich habe so viele Waffen, baue ich die jetzt, mache ich die mit Flammen oder mache ich die mit Strom? Und dann hast du ja die Moves noch, also viele Movesets, die man benutzen kann, kannst die irgendwie von allen Seiten zertreten. Dann hast du diese starken Zombies, die es dann schwieriger machen, die Anstürme, wo du dann irgendwie so viel auf einmal hast. Dann hast du die, wie du gesagt hast, diese Nebenmissionen mit ihren bescheuerten Charakteren, die irgendwie ständig von die irgendeinen Quatsch wollen. Der eine baut sich da aus Körperteilen eine Skulptur zusammen, was ich ja gut finde. Dann habe ich auch, die andere will irgendwie filmen für ihren, oder waren das zwei Typen, die auf dem Dach filmen, während man die Zombies so, killt, ja, einen Film machen oder so?
Ich glaube, das war eine Vloggerin, ja, die dann das so nochmal, die auch einen durchaus interessanten Story-Arc hat, weil die taucht ja immer wieder in verschiedenen Szenen auf, während du dann die sich selber filmt und du sollst Zombies metzeln, damit so der günstige Zombie-Film draus wird.
Genau, und das sind auch, also die nehmen diese Welt einfach als Möglichkeit wahr, dass der amerikanische Way, Krise kann auch geil sein und versuchen dann halt daraus ihren Job weiterzumachen. Und das Schöne finde ich, du bist ja auch in diesen in diesen ganzen Villen der Reichen und das ist so schön, einfach zu sehen, wie dann da irgendwelche Streamer sich ihre Streamer-Buden ausgerichtet haben und du siehst, ja, das ist ein Streamer. Also, und dann wird das auch noch parodiert und du hast irgendwie das Gefühl, die sind so von der Story her auch in der Jugend angekommen, also im Jetzt. So. Da ist dann jetzt nicht nur der Musikproduzent, der Rapper oder der Filmregisseur, sondern halt auch der Influencer und der Streamer und die ganzen Leute, die halt auch da leben heutzutage.
Ja, das Influencer-Haus. Ich habe manches Mal geschmunzelt, wenn ich da durch die Ecken gehe, weil wir beide haben ja spezielle Erfahrungen daneben mit Streamern und Influencern und du weißt genau, was da für Leute dann abhängen und versuchen, ihr Glück zu finden damit.
Und man darf ihnen den Kopf einschlagen, das ist ja auch noch das.
Ja, das stimmt.
Also es ist ein Spiel, was simpel ist, aber was im Simplen, glaube ich, wunderbar funktioniert und auch lang genug gespielt werden kann. Mir persönlich hat am besten bisher diese Hollywood-Ära gefallen, also wo man in die Studios kommt und dann alles so Kulissen sind. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Da habe ich mich richtig gefreut, auch mit der Riesenspinne am Ende. Einfach eine geile Mission sozusagen. Und da hänge ich gerade und warte immer noch drauf, mit Leuten das weiterzuspielen. Und da kam ja auch Haus raus, der DLC, den habe ich noch nicht gespielt.
Genau, den habe ich auch noch nicht gespielt, den vielleicht mal jetzt so in Richtung Weihnachten oder so, wenn ich die Zeit dafür habe. Filmstudio hätte ich gern ein paar mehr Locations, ganz ehrlich, da gesehen. Also ein Großteil der Studios ist da auch abgesperrt im Spiel, also du gehst eh nur durch zwei oder drei der Hallen dadurch.
Genau, man hätte noch mehr machen können, ja.
Man hätte noch mehr machen können, wie bei vielen der Locations, die dann doch beengter sind, als sie aussehen, weil du kannst bis zum Horizont gucken, aber eigentlich ist die Location schon da zu Ende, weil da die Straße kaputt ist oder so. Nichtsdestotrotz aber haben die trotzdem die Abwechslung hochgehalten. Und alleine, wenn du dann am richtigen Hollywood Boulevard bist, da wo der Red Carpet und alles drum und dran ist, ich bin positiv angetan davon, wo ich es nicht vorher so in der Form erwartet hätte.
Ja, und ich muss noch eins sagen im Vergleich zum ersten. Der erste war im ganzen Nahkampf noch ein bisschen unfertiger, ruckeliger, ein bisschen weniger dynamisch, du warst einfach nur froh, du hast gedrückt, gedrückt, gedrückt und dann gab's die Schläge und irgendwann war der Gegner unten. Hier hast du jetzt wirklich eben noch mehr einfach ein Gefühl, dass die Waffen auch unterschiedliche Auswirkungen haben und dass auch die Art, wie du triffst, dass das auch Auswirkungen hat auf die Trefferwirkung, also wohin der Kopf geht und alles. Also die haben das, du kannst ja auch schubsen und alles, du kannst ja alles in Brand setzen, du kannst ja irgendwie mit Benzin erst eine Lache machen und sie reinlocken und so. Du kannst so viel interagieren mit den Features des Spiels. Also ich kann das nur empfehlen. Ja.
Ja, bisschen nervig wurde es, wenn man irgendeine eine bestimmte Sache sucht und dann, oh, ich habe die falsche Abzweigung genommen und dieser eine Zombie will nicht spawnen oder sowas. Das habe ich ein bisschen zur Weißglut gegen Ende hingetrieben, aber das war schon Postgame sozusagen, wo ich nochmal so ein paar Kleinigkeiten machen wollte. Da habe ich mich bei manchen Dingen totgesucht, weil ich den richtigen Trigger nicht aktiviert habe.
Ja, okay, das ist auch häufig bei Suchspielen, die sind dann so ein bisschen an den Nähten, sind die nicht immer so gut zusammengehalten. Ist so, ja. So. Aber sehr schöner Titel. Also ich war einfach froh, dass ich den nicht verpasst habe. Genauso wie, aber das hätte eh nicht passiert, ne? Resident Evil 4, da hätten wir niemals verpasst, Gregor. Das würde uns
das
nicht
haben passieren. Wie viel haben wir? 2-3 Tage haben wir es durchgezimmert, ne?
Ja, das war einfach auch toll.
Die Fallhöhe war ja enorm hoch dafür, dass du eins der wichtigsten und besten Spiele der letzten 20 Jahre einfach vor dir hattest mit Resident Evil 4 im Original. Aber eine super Neuinterpretation, haben sie spielerisch gut gemacht, inhaltlich cool gemacht. Ich habe da echt wenig, was ich dran jetzt kritteln wollen würde. Und natürlich, wenn wir das dann im Verbund spielen, machst du dann umso mehr Fun.
Ja, und einfach, ich weiß nicht, sie haben es wirklich drauf, diese Spiele so schön zu überarbeiten und neu zu erfinden, dass ich, die können das von mir aus einfach erstmal eine Weile weiter so machen. Jetzt kommt der Teil 5, soll ja jetzt der nächste tatsächlich sein, leider. Dann kommt 6, dann kommt Dino Crisis, Resident Evil Zero und dann kommt vielleicht irgendwann auch mal Code Veronica.
Aber das müsste jetzt kommen, das hat es am meisten nötig.
Ja, denke ich auch, aber gut, ist so. Wahrscheinlich hat es sich nicht gut genug verkauft oder so und deswegen hat es für die kein Potenzial oder so, aber ich finde, es hätte es. Jedenfalls schaffen die es, genau die richtigen Sachen hervorzuheben, zu verbessern und Dinge, die man echt mochte, beizubehalten, bis hin zu Sprüchen oder irgendwelchen Memes oder so. Was ist denn mit den Boulder-Boxen? War das ja eigentlich auch in 4? War das im Remake drin?
Das ist der 5.
Ach, der 5. Dann bin ich gespannt, wie sie das im 5. machen, genau. Das Boxen des riesigen rollenden Steines. Ob sie das rauslassen, weil es ist ja ein Meme. Also und so meine ich. Eigentlich haben sie ein gutes Gefühl dafür, was man auch in dieser Quatschwelt dann einfach drin lassen kann, auch wenn es eigentlich, sage ich mal, nicht reinpasst.
Ja, und auch die Neuinterpretation der Figuren, das fand ich ja schon bei Resi Remake 2 so gut, wie sie sich in der neuen Form angefühlt haben, die Figuren.
Absolut.
Hier mit Louis, ne, der gleich ein kompletter anderer und eigenständiger Charakter ist als noch im originalen Resi 4. Leon ist sowieso super cool drauf immer. Und Ashley haben sie auch ein schönes, glaube ich, so im digitalen Sinne Facelifting gegeben, als Charakter auch, weil die war ja ein bisschen so One-Note hier, oh, das immer krakelnde Töchterchen des Präsidenten, aber jetzt hat sie auch ein bisschen mehr Charakter einfach.
Also Resident Evil erhebt sich einfach aus diesem B-Movie-Trash immer mehr zu einem gewollten A-Movie-Trash, wenn man so will. Ja. Also die wollen immer noch ein bisschen trashig sein, aber sie wissen auch, dass sie eine gewisse Qualität den Leuten schuldig sind. Und das kriegen sie, finde ich, auch storytechnisch mittlerweile echt gut hin, wie du gesagt hast. Die Änderungen sind toll. Ich guck's mir gerade an und denk mir wieder schon, oh, ich weiß noch genau, ich guck mir gerade so dieses, da sind diese Hütten im Brackwasser und so ein großes Areal und riesiger Killroom und du kommst halt rein und du, okay, hier sind Minen, hier kannst du klettern, hier kommen sie von allen Seiten, da schießen sie, da kommen sie übers Wasser, dann findest du überall Sachen, du hast einfach diesen Raum, diesen riesigen Spielplatz, auf dem du dich austoben kannst mit Munition, die du da findest und kannst es auch, worauf ich hinaus will, ich habe den Raum mehrfach anders angegangen und das kannst du halt und das funktioniert auch jedes Mal anders und das ist schon eine schöne Errungenschaft. Nicht alle kriegen das so hin, dass man diese Räume auf verschiedene Arten angehen kann. Meistens wollen sie immer nur einen bestimmten Weg und die bei Resident Evil kriegen sie es echt gut hin.
Absolut, die Varianz im Angehen der Gegner, aber auch wie du mit deinem Arsenal umgehst, die Steuerung funktioniert eben super. Da, wenn ich dann wieder an Alan Wake 2 zum Beispiel dann denke, da hattest du einfach wesentlich weniger Abwechslung bei den Waffen als auch bei dem Gegnerdesign. Ne? Und das macht's ja auch aus,
genau,
wenn die Gegner dann sehr variieren teilweise.
Gerade bei Alan Wake sieht man eigentlich sind genau die Unterschiede. Also Resident Evil 4 kriegt es hin, dass jeder Schuss Bock macht und bei Alan Wake hast du halt eher so, ist es so unter ferner Liefen, es gehört dazu, aber niemand erwartet, dass das jetzt geile Kämpfe sind. Leider, muss man ja sagen. Aber allein wie, ich sehe gerade wie so eine Granate, was die für einen Spratz macht. Also du hast einfach die Effekte, die noch einfach noch mehr reinhauen, als man das vom Original kannte. Ne? Da war eine Granate auch gut, aber hier macht's noch mehr Spaß. Es ist ein tolles Spiel. Wir haben schon so viel drüber geredet. Wir müssen es wahrscheinlich jetzt gar nicht länger ziehen. Aber wer das nicht kauft, weiß ich nicht, offen gesagt, was der dann spielen will. Also was genau spielt er dann? Das kannst du selber nur nicht kaufen, wenn du dieses Genre oder diese Kameraperspektive nicht magst.
Hey, selber schuld. Und du bekommst ja auch vor allem den richtigen Umfang verglichen mit einem Resi 3 Remake, was nach 4-5 Stunden vorbei war. Das hast du jetzt 20 plus wieder.
Was ein Riesenspiel. Was ein geiles Riesenspiel, wo man auch am Ende zufrieden ist und nicht das Gefühl hat, es ist zu viel oder zu wenig. Es ist genau richtig. Also es ist einfach von vorne bis hinten ein gelungener Titel. Ah.
Du. So, willst du da Dead Space dranhängen, wenn wir schon bei Horrorsachen sind?
Super gerne. Ja, Dead Space Remake. Mann, ey. Wie hast du es denn empfunden? Auch, wir waren ja beide große Fans vom Original.
Ja. Ich fand's großartig, muss ich sagen. Vielleicht war auch meine Meinung noch mal extra gefärbt, weil ich hatte direkt, nicht direkt ganz 2 Tage vorher, sondern ein paar Wochen vorher Callisto-Protokoll durchgespielt.
Ich auch,
oder
ja.
Zumindest ad acta gelegt, weil ich den Endboss-Kampf so schrecklich fand, dass ich nie wieder anfassen wollte.
Ich auch. Der DLC, und, den habe ich jetzt noch, aber habe ich mich noch nicht durchringen können.
Ja, eventuell würde ich mich auch dann noch mal ein DLC einfach wagen, um zu sehen, was sie seitdem gemacht haben. Aber da hatten wir im letzten Jahr, meine ich, auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ich habe wenige Spiele wie Callisto-Protokoll gesehen, die so vielversprechend angefangen haben und so zerfallen sind, je weiter du gespielt hast. Und diese Diskussion, die es vorher gab, oh, die originalen Dead Space-Leute machen ihr eigenes Ding mit Callisto-Protokoll, jetzt ohne die Handschellen von EA, was würden die dann so anstellen?
Ja,
und Dead Space haben wir ja schon gespielt, ist ein Remake wirklich nötig? Würdest du ein Remaster nicht auch machen? Ich fand das Remake top. Die haben auf der Basis des Originals nicht nur ein visuelles, sondern ein inhaltliches Upgrade gemacht. Jetzt mit der zusammenhängenden Station jetzt, wo du merkst, ah, jetzt muss nicht alles immer mehr in Ladezonen aufgeteilt sein und alles mit einer Tram getrennt sein, sondern es kann manchmal auch richtig ineinander hängen. Und ich fand es einfach wieder geil.
Absolut.
Muss ich sagen. Vor allem, weil es ja auch geil spielt. Und dieses Strategic Dismemberment war schon damals eine geile Idee. Und es ist immer noch eine geile Idee.
Ja, die haben sich einfach überlegt, wir brauchen eine Waffe, die richtig schön einsetzbar ist und die nicht nur eine Patrone einfach nur ist, nicht nur ein Projektil. Und dieses Weglasern von Extremitäten ist einfach purer Spaß. Klingt jetzt voll gemein, aber das sind ja nun mal dreckige, fiese Wesen mit zu vielen. Ja. Die haben viel zu viele Extremitäten. Da kannst du ruhig mal ein paar abschießen. Und einfach alles in diesem Spiel ist perfekt. Die Grafik ist perfekt. Das Setting ist perfekt. Die Atmo ist perfekt. Die Monster sind perfekt. Die Kämpfe sind perfekt. Die Chinese und die ganzen anderen Geschichten, die man machen kann, ist perfekt. Das Level-Up-System ist perfekt. Also das ist für mich einer der Titel, wo ich auf jeden Fall sagen würde, genau wie Resident Evil 4 wäre für mich ein GOTY, also so einfach zum Überleben. Mhm. Ich wüsste nicht, das ist dann Interessensding, ne? Wenn einer darauf keinen Bock hat, auf diese Art von Spiel, okay. Oder wenn er sagt, es ist, kann kein GOTY sein, weil es ist nur ein Remaster oder so. So könnte man vielleicht argumentieren, aber das muss in die Liste, meiner Ansicht nach. Und ich schreibe es jetzt auch gleich ein.
Ja, es wird bei mir auf jeden Fall auch in der Liste drin landen. Ich bin, also, wenn es nur ein Remaster ist, es hängt für mich davon ab, wie viel hatte ich Spaß nochmal mit dem Spiel in so einem Jahr, wenn ich es rein tue. Für mich persönlich sowas wie Metroid Prime Remastered, was dieses Jahr rausgekommen ist, ist eigentlich das gleiche Spiel, wie wir es vor 20 plus Jahren gesehen haben. Aber mit der neuen Politur, mit der neuen Steuerung oder sowas hat es wieder nochmal ein bisschen frischer wirken lassen. Dead Space Remake ist eben ein Remake. Ne? Ist ein neues Spiel auf Basis des Originals. Auf
Remake, ja, nicht Remaster,
Es ist wie eine neue Buchadaption. Ne? Es hat die gleiche Grundgeschichte, aber da haben Leute noch mal einen neuen Versuch jetzt drum gemacht. Ne? Und dann ihren eigenen Senf drauf abgegeben. Und es stimmt mich dann umso froher, wenn ich dann sowas sehe. Hey, ich würde gerne auch Dead Space 2 in der Richtung sehen, weil das ist mein persönlicher Favorit, weil ich fand so vom Action-Faktor und von den Ekel-Szenen und alles war der 2er mein Favorit. Und hoffentlich eine gute Version von dem 3er dann hinterher.
Das ist, glaube ich, meine größte Angst. Ja, der 3er wird auch das größte Problem für alle, weil ich nicht weiß, ob sie diese Probleme des 3., also dass vieles am Tag ist, die Koop-Geschichten, die ja viel von der Spannung genommen haben, auch die etwas wahllosere Geschichte, finde ich, mit zu viel Geballer auch. Also ich weiß nicht, ob sie das wirklich so verändern können, dass das Spiel dahinter noch zu erkennen ist. Aber ich würde mich freuen, wenn sie es schaffen. Und der 2. wird auch wieder geil werden. Sie müssen ja wirklich nur genau dasselbe Muster nochmal machen. Und dann wird das wieder ein Burner. Und ich muss einfach sagen, das ist so das Spiel neben Resident Evil. Für mich ist das Gaming. Für mich ist Dead Space ist Gaming. Genauso wie Resident Evil, genauso wie auch Gears of War, God of War. So diese Spiele, die einfach AAA in die Fresse, sehen gut aus und sind einfach durchgestylt bis zum letzten Schlitz. Also habe ich super gerne. Könnte ich endlos drüber reden. Aber müssen wir
nicht. Und könnte ich auch endlos spielen, muss ich sagen.
Genau. Also ich will nur mehr davon. Und es ist halt umso interessanter, wenn man eben Callisto-Protokoll als Vergleich, wie gerade gesagt, sieht und merkt, okay, die wollten sowas machen und haben es halt nicht hingekriegt. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Gerade so, gerade Kämpfe so zu machen, dass sie fair sind, spaßig und trotzdem einem Angst, Angst versetzen. Das ist nicht einfach.
Es ist das Paradebeispiel dafür. Ich meine, es sind ja, wenn du dann den Glenn Schofield und andere Leute hast, die sich eben sowas wie das Strategic Dismemberment ausgedacht haben. Und jetzt sagen sie, wir müssen was anderes machen, aber wir haben eigentlich schon eine ideale Umsetzung. Ja. Und dann packen sie dieses komische Punch-Out-Ding mit Ausweichen und Draufkloppen auf die Gegner drauf, was überhaupt nicht funktioniert hat.
Ja, Mann, es hat so gar nicht funktioniert und ich habe es bis zuletzt nicht verstanden. Allein das schon. Ich meine, ich habe so viele Spiele gespielt und ich habe das System bis zum Ende nicht verstanden. Ich musste erst den Game-2-Beitrag von Trant sehen. Bis ich gerafft habe, ach so, es ist eigentlich voll einfach. So, es ist viel einfacher, als man denkt. So, das ist voll dumm.
Ja, und damit langweilig irgendwann mal, weil du einfach immer nur nach Schema F das abspulst. Und du merkst dann auch bei der Ambition, denen ist einfach entweder die Zeit oder das Budget am Ende ausgegangen, weil nochmal der gleiche Gegner, jetzt nochmal ein bisschen stumpfer zusammengebaut, noch ein schwierigerer Boss.
Ja, unnötig lang alles. Die haben es echt, die hätten das Spiel auch einfach, weiß ich nicht, ein Drittel kürzer machen können und vielleicht mehr Zeit dann für die Sachen gehabt, die halt gut sind, wie die die sie verkackt haben, eigentlich, die besser werden müssen, wie die Endkämpfe oder so. Ich hatte da teilweise Endkämpfe, das hat mich nur noch wütend gemacht. Ich meine, nicht mal den letzten, der war schon richtig schlimm. Aber ich hatte auch davor Endkämpfe, wo ich keine Munition mehr hatte, alles schon geworfen hatte, was es gab. Wir reden jetzt von Callisto, ne? Du kannst ja da auch mit Gegenständen werfen. Und irgendwann hatte ich nur noch einen kleinen Holzschemel und habe diesen Gegner quasi bestimmt 20 Minuten lang mit diesem Holzschemel beworfen, bis ich gecheckt habe, dass das so eine QTE, irgendwas Cutscene-Geschichte ist und du was triggern musst. Da musst du ja erstmal drauf kommen. Das hat mich so wütend gemacht, dass das Spiel von mir erwartet, dass ich das weiß. So. Naja.
Mit ungeilen Rücksetzpunkten, wo du einen halben anderen Kampf vorher nochmal machen musst, bevor du überhaupt den QT nochmal probieren darfst. Die Sequenz auf dieser Tram, die dich da entlang fährt. Aber wir hatten es dieses Jahr, was Horror-Games angeht, super gut, muss man sagen.
Ey, ich habe so viele Horrorspiele hier auf meiner Liste. Es geht wirklich, es hört nicht mehr auf. Wollen wir vielleicht jetzt gerade nochmal was Filmisches machen, wo wir eh schon so tolle Sachen hatten und über Aliens Dark Descent reden? Oder?
Das können wir gerne machen. Das habe ich Descent, zum Beispiel, genau. Das habe ich gar nicht bisher spielen können. Oh. Ich hatte es auch irgendwie so als Multiplayer-Titel im Sinn, oder?
Nee. Du meinst was anderes. Ich meine den Strategietitel. Perspektive.
Okay, nee, das habe ich nicht gesehen, gar nicht.
Das würde dir, glaube ich, wirklich gut gefallen. Das musst du dir, wenn es günstig ist, mal holen. Da bin ich mir fast sicher. Das Spiel ist eine Mischung aus, dieser isometrischen Perspektive, ist ja klar. Und dann hat es natürlich die üblichen XCOM-Features. Also du kannst deinen Leuten Befehle geben. Allerdings sind sie ein Squad mehr. Also du kannst jetzt nicht jedem Einzelnen quasi platzieren, sondern sie laufen schon als Squad rum und finden ihre eigene Wege, aber du sagst ihnen halt, was sie machen sollen. Du sagst ihnen, hier, mach hier ein Feuer, mach hier Feuerschutz und der andere kann währenddessen was machen. Aber das Schöne ist, dass es dieses Aliens Gefühl der Überforderung und dass eine Bedrohung da auf dich zukommt, der du eigentlich gar nicht, du hast gar nicht die richtigen Waffen dafür. Du hast nicht genug Waffen und nicht genug Munition und du musst irgendwie die jetzt dich denen wehren, das kriegen die so gut hin, weil du hast oft, läufst du in irgendein Areal, das ist ein großes Areal, muss ich dazu sagen, immer große Areale, du landest da und dann musst du Stück für Stück dir dieses Areal erobern und du wirst immer wieder hoch zum Schiff fliegen, runter aufs Areal, hoch zum Schiff, weil du gar nicht alles mit einem Lauf machen kannst. Da sterben dir die Leute, du hast irgendwann keine Muni mehr, du kannst natürlich auch, hast so Geschütze und kannst auch eine Menge Sachen machen, aber insgesamt sind die Aliens dir extrem überlegen. Und das Schöne ist, wenn du spielst und langsam Missionen machst, gibt's immer wieder Situationen, wo du entweder laut bist oder irgendwo in eine falsche Ecke läufst und dann triggerst du die. Du kannst aber auch einen smarteren Weg gehen und dich strategisch eben so ganz langsam an denen vorbeischlängeln. Aber irgendwann hat dieser Hive dich wahrgenommen und nimmt dich als Bedrohung wahr und schickt dir eben diese Wellen. Und spätestens dann musst du deine Mission erledigen und schnell erstmal zurückkommen, weil die werden halt immer heftiger und aggressiver. Und wenn du so eine Welle überlebt hast, ich sag dir, dann willst du nur noch weg. Du willst nur noch einfach zu deinem, so wie in den Filmen, du willst nur noch zu deinem Transportfahrzeug kommen und abhauen. Und hoffentlich hast du irgendwas mitgenommen, irgendwelche Leute gerettet, irgendwelche Akten gefunden, irgendwas geholfen, was dir dann wieder oben im Schiff hilft, und das ist wieder so ein XCOM-Ding, deine Forschung voranzutreiben, deine Waffen zu verbessern, deine Miner zu heilen, trainieren, all das. Also es ist eine Mischung, finde ich, aus XCOM und dem Alien-Universum mit aber einer anderen Art, wie das gesteuert wird, das muss man sagen. Es spielt sich schon mehr wie diese klassischen Echtzeit-Strategiespiele, wo man einfach nur hier klickt, da klickt und die Leute laufen.
Ja, ich sehe es gerade.
Ah, guckst du es dir gerade an?
Ich habe es bei Google eingetippt und er schmeißt mir dein Video direkt als Empfehlung
gut
raus.
So. Gut, Google.
Ja, es sieht aus, du hast es ja beschrieben. Ich denke auch dann sowas wie Command & Conquer mit aber Survival.
Ja, ne? Genau, mit so Survival. Und das Tolle im Spiel ist wirklich die Atmo, wenn dann natürlich, man kennt's, ne, wenn dieser Motion Tracker läuft, wenn du diese Brrz, Brrz, dieses komische, auch aus Alien bekannte, diese MGs, die haben so eine ganz spezielle Audio, die hören sich ganz speziell an, wenn du das hörst. Also die haben es geschafft, dieses Alien-Feeling 100% einzufangen. Und das Krasse ist, dass es bedrohlich und gruselig ist, und atmosphärisch, obwohl du es von oben siehst. Ne? Das ist ja immer die Kunst, das trotzdem spannend zu machen. Und ich habe auch manchmal mich mega aufgeregt, aber ich habe vor, das weiterzuspielen, obwohl ich schon mega die lange Pause hatte, weil mich wenn du so eine von diesen Stationen hast und warst dann so viermal und musst vielleicht noch ein fünftes Mal, damit du endlich die letzten Sachen hast, das lässt dich nicht in Frieden. Du willst quasi, komm, einmal kann ich noch runter. Und schon bist du in irgendeiner Lage und hast zwei Leute verloren und denkst dir, oh, ich wollte doch nur noch kurz irgendwas holen. Oder du hast irgendwo Miniguns stehen lassen. Das ist das Schlimmste. Du hast Miniguns, die retten dir den Arsch und dann lässt du sie stehen. Die sind mega teuer und mega wichtig. Dann musst du extra nochmal zurück, nur um diese fucking Miniguns zu holen und triggerst dann natürlich wieder so eine Welle. Also, das ist ein tolles Spiel. Du hast auch so Slow-Mo-Elemente. Du musst das nicht in Echtzeit spielen. Du kannst, also es ist Slow-Mo, aber nicht null. Also du kannst es nicht pausieren. So, es ist nur langsamer. Und wie gesagt, wenn du dann deinen Leuten ständig sagst, okay, du machst den Flammenwerfer, du machst die Granaten, du ballerst, gibst so einen Schutz und der andere baut was auf und währenddessen schweißt du die Tür im Hintergrund zu, damit sie von der Seite nicht kommen können. Alien-Feeling pur. Also es ist ein tolles Spiel. Und es hat alles, was man an so Spielen gut findet, die auch so einen strategischen Part brauchen und so einen Wirtschaftspart, so einen Ressourcenpart. All das ist hier. Und wirklich gut.
Ja, es ist mal notiert jetzt. Ich hatte es echt verwechselt mit dem anderen Teil, was glaube ich aber schon wahrscheinlich letztes Jahr rausgekommen ist.
Der kam letztes Jahr, ja.
Alien Team irgendwas, meine ich.
Stimmt, der Multiplayer. Ja, ich habe den ein bisschen gehatet und wurde dafür angemeckert, weil der wohl nicht so schlecht ist. Aber ich fand ihn ziemlich dumm. Also wenn dann Wellen um Wellen von Aliens kommen, die du aber mit 3-4 Schüssen erledigen kannst, das ist für mich dann keine Aliens irgendwie.
Ja, das habe ich schon oft genug gemacht in so vielen Alien-Spielen.
Genau, vor allem die Aliens, ersetzt sie durch Zombies und du hast den 0850sten Shooter ever. Also es muss schon mehr sein. Aliens ist halt nicht nur, dass du mit einer Space-MG auf irgendwelche Aliens ballerst. Das Ding ist ja auch die Säure. Das Ding ist die Spratzer. Wenn du einen in deiner Nähe killst, dann wirst du natürlich verletzt. All diese Sachen sind ja hier auch drin und wichtig. Gut, die sind auch in dem Multiplayer-Ding, aber du weißt, was ich meine. Es ist einfach, am Ende ist es ein Gruppenspaß-Shooter mit Aliens.
Ich hab mir zuletzt noch, ich werde mal den Titel jetzt nicht explizit nennen, weil das Game hier noch indiziert ist, aber das geholt, ein Crossover zwischen Aliens und einem anderen Film-Franchise.
Mit diesen Jägern, mit diesen außerirdischen Jägern.
Genau. Für die Xbox 360 habe ich mir vor einiger Zeit nochmal geholt und so mal sehen, was daran so besonders war, warum es indiziert gewesen ist. Vielleicht kann ich da ja das mit verknüpfen.
Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gibt es da keinen besonderen Grund.
Nee, es war einfach nur, so eine Aliens mögen wir nicht.
Ey, ist dir eigentlich bewusst, wir müssen irgendwann mal ein kleines Special machen über die ganzen Resident Evil-Klone, die dieses Jahr rausgekommen sind, die alle so ein bisschen trashig sind. Ich habe davon einige gespielt. Mhm. Nur mal, um es gesagt zu haben, You Will Die Here Tonight ist schon mal einer und der andere ist Hotel, den ich dir ja auch schon mal als WhatsApp empfohlen habe.
Ja, das ist mir mal empfohlen.
Und es gibt noch ein paar mehr. Es gibt wirklich, wirklich viele gute Resident Evil-Kopien, die aber auch Spaß damit machen, dass sie halt Kopien sind.
Es geht mittlerweile mehr wieder in Resident Evil Kopien bei so Indie-Horror, als jetzt vor ein paar Jahren war es ja noch, du wirst in ein dunkles Haus reingepackt aus der Ego-Perspektive mit der Taschenlampe und kannst dich nicht wehren und wirst verfolgt. Das waren ungefähr 90% der Indie-Horror-Games gefühlt.
Absolut,
jetzt ist wieder mehr so Resident Evil, ne?
Ich habe ein sehr gutes Indie-Spiel, wo du gerade davon gesprochen hast, was genau das macht. Du kannst es ja mal googeln. Das Spiel heißt Tenebris Somnia.
Tenebris Somnia.
Und es gibt dazu bisher nur eine Demo, aber ich muss sagen, die hat mich total begeistert. Ich werde mich kurz fassen. Das Schöne an dieser Demo ist, es sieht erstmal aus wie ein ganz altes PC-Spiel, also so 286er, 386er Style. Wenige Grafik, alles ein bisschen reduziert und du bist so ein bisschen wie in einem Adventure halt, bist du in so einem Haus unterwegs und stellst fest, okay, hier wurde erst was passiert, Leute, hier ist Blut irgendwie, alles ist ein bisschen verranst, haben Kämpfe stattgefunden und so weiter. Und dann, und das ist ja eigentlich das, was mich total geflasht hat, und dann hat dieses Spiel einen Moment, nachdem du so eine Stunde gespielt hast oder eine halbe und auch schon so ein bisschen was gelöst hast an den Horrorrätseln, dann kommt plötzlich eine Videosequenz. Dann mixt sich dieses pixelige Spiel mit einer wunderschönen gefilmten Videosequenz, die einfach so plötzlich auftaucht und quasi das Monster zeigt, das dich dann verfolgt. Und ich war echt überrascht. Ich muss gerade mal gucken, ich finde die Szene gerade nicht, aber ich war echt überrascht über diese Verbindung.
Ich habe sie gerade hier gefunden, habe ein bisschen Gameplay angemacht. Es ist ja fantastisch.
Also
es
ist ganz weird.
Das Gameplay, aber die ist auch gut gedreht, die Szene, ne?
Ja, die Szene ist gut gedreht und man fragt sich, okay, warum ist das jetzt hier? Werden die das später noch häufiger machen? Inwiefern ist das so eine Vermischung aus einem alten Horrorspiel und neuerem Horrorfilm oder so? Also ich bin total offen für dieses Spiel, ich hab's noch nicht. Aber ja, jetzt sehe ich die Szene gerade mal für meine Leute. Ist echt gut gefilmt und ich fand einfach dieser Moment, wo plötzlich ein Video kommt, der hat mich total geflasht und damit ist dieses Spiel für mich zumindest schon mal in der Indie-Horror-Szene total interessant geworden.
Oh ja, nee, das speich ich mir drauf. Das ist jetzt nur als Demo und auch nicht offiziell draußen, ne?
Ich glaube nicht, dass es das schon gibt. Ich glaube, das war nur eine Demo.
Ich gebe dir
auch mal einen Tipp. Da steckt noch mehr drin als das, glaube ich.
Ich gebe dir auch mal einen Tipp, den ich vor ein paar Wochen gespielt habe, falls du den nicht schon selbst entdeckt hast. Aber sagt dir Crow Country irgendwas?
Habe ich gehört, aber nee, noch nicht.
Hau mal den Trailer oder so rein. Also Crow wie die Krähe und Country, also das Land. Das ist quasi Silent Hill Style, PS1 Silent Hill, aber visuell gemacht wie so
Little Big Adventure.
Alte Render Final Fantasy PS1 Games,
okay. So
mit großen chunky Figuren, die da rumlaufen.
Absolut, ja, und es ist ein Horrorspiel, meinst du?
Ja, es ist Resident Evil-like. Gibt es auch eine Demo bei Steam, die ich gespielt habe. Und der Look und Sound und sowas, die Steuerung war noch nicht ganz so da, aber es ist auch eine Demo, die jetzt erst fertig gemacht wird. aber es war schon, also ich gerade so stilistisch mit solchen Sachen spielen, das finde ich geil.
Ja, total. Ich mag diese, wie sie diese Genres für sich entdecken und aber dasselbe machen in einem anderen Genre oder so oder mit einer anderen Optik in dem Fall. Das reicht oft schon. Und ich meine, Horror geht immer. Also ich bin total gespannt, um ehrlich zu sein. Das hat mich jetzt schon direkt, schreibe ich mir mal direkt hier auf, mich direkt interessiert. Naja, okay. Crow County. Country.
Dit Land.
Ja. Das Krähenland.
Ja, aber Tenebrae habe mich auch mal notiert und Hotel hattest du ja noch gesagt, ne?
Also Hotel musst du dir einfach angucken. Kann man ja kurz mal was zu erzählen, dann haben wir es auch noch in der Liste. Warum eigentlich nicht? Und zwar ist Hotel, da gibt es eine Demo. Oh, das habe ich aber wahrscheinlich jetzt bei mir noch nicht. Moment, ich muss gerade mal gucken, ob ich das finde.
Also mal gucken, ich habe jetzt Hotel und Horror Game reingepackt. Jetzt kriege ich was von Gnu hier.
Nee, Hotel Renovator, das ist es nicht.
Dead of Night, Welcome to Horror Hotel. Nee, das ist es nicht.
Hotel Game. Nee, es ist Retro. Ich muss gerade mal.
Oder war es dieses Sandphobia Hotel oder so?
Ja, das war ja auch so Resident Evil-like, meine ich. Ich hab's ja gespielt gerade erst. Es heißt, glaube ich, entweder heißt es Hotel oder The Hotel. Ich guck gerade mal nach, eine Sekunde, das interessiert mich jetzt.
Ich guck mal, was ich notiert habe bei dir hier. Kann auch sein, dass ich einen Titel falsch abgetippt habe.
Nee, das heißt aber, also das, was ich hier gerade zeigen will, heißt auf jeden Fall Hotel.
Simon Kretschmer, YouTube.
Komisch.
Dino Crisis, Teil wie viel? So, Hotel.
Das ist, okay, es heißt dann doch nicht Hotel. Wie kann das sein? Ich habe es doch erst gespielt.
Doch, ich sehe es. The Hotel bei dir auf dem Kanal.
Ist es schon da? Oh.
Resident Evil auf Wish bestellt, steht bei dir.
Ah, doch, dann ist es schon da. Okay, ja, das ist es. The Hotel. Oh Mann, ey, das nennt euer Spiel nicht so, weil man es dann nie findet. Also, du kannst ja mal reingucken. Das Spiel gibt's auch als Demo, spielst du mit zwei Charakteren. Das hat vor allen Dingen, was sehr schön ist, auch wieder so schöne gerenderte Zwischensequenzen, die auch total erinnern an alles, was man eben von Resident Evil kennt. Leute, die mit dem Auto rumfahren, dann werden sie angegriffen, so diese Geschichten. Und dann kommen die in ein Hotel. Es sind, ich weiß nicht, warum die eigentlich ins Hotel gehen, weil sie, vorher sind sie in einem schöneren Hotel. Und dann ist da aber so eine glatzköpfige Zombie-Lady, die sagt, ey, ich bin hier die Chefin des Hotels und ihr seid jetzt meine Gefangenen und er wird, also sie wird entführt und er muss sie retten. Aber eigentlich will sie, nehme ich an, Kampfdaten sammeln, weil überall sind nämlich Zombies.
Of course.
Und so ist es dann auch. Du läufst halt rum, Zombies stolpern auf dich zu. Es ist alles irgendwie ganz nett. Man löst Rätsel, man füllt irgendwelche Gefäße mit Wasser, um dann Kamin zu löschen, solche Geschichten. Es ist eine einzige Hommage an die ganzen Titel. Also es gibt, du siehst dann auch so eine Tür, wo dann so wie in Walking Dead, wie weißt du, Don't Dead Open Inside. Du kennst dieses Meme.
Ah,
ja, auf die linke Tür ist Don't Open, rechts ist Dead Inside. Und dead so diesen, inside. Diesen Gag machen sie. Also sie haben so ganz viele kleine Hommagen. Und dazwischen ist es doch ein sehr schönes, bisschen dummes Spiel. Das gibt's allerdings schon ein Jahr. Das ist aus letztem Jahr. Und es hat ein Entwickler nur gemacht in 3 Jahren. Und ich habe jetzt, das hat bei mir auch so gut angekommen, dass ich überlegt habe, dass ich das jetzt auch zu Ende spiele und mir kaufe.
Also beim kurz hier so draufschauen, die nehmen das ja stilistisch so ein bisschen die Ausleuchtung wie bei Resi Remake. Ne? Die versuchen so ein bisschen diesen eher farbloseren Stil, sagen wir es mal.
Das stimmt. Und feste Kameraperspektiven, ja.
Feste Kameraperspektiven. Es sieht wesentlich besser aus als das eine Horror-Game, was ich dieses Jahr indie-mäßig gespielt habe, nämlich Dino Break.
Das kenne ich nicht, nee.
Nee, aber überhaupt nicht.
Oh,
da du gerade aber Dino Crisis spielst, das könnte aber was für den Stream bei dir sein, weil gelacht habe ich schon sehr gut.
Ja, okay, das ist ja gut, Dino Break.
Dino Break ist wohl das, also ja, ich weiß nicht, wo ich. Also spiel das selber.
Nee, das ist gut zu wissen, danke.
Aber da sieht ein Hotel für ein Personenprojekt auf jeden Fall spaßiger aus. Ich muss ein bisschen auch an das, was war das? Das Resident Evil Style Game mit der Frau, die ihr Auge verloren hat, die nackig in der Badewanne
war. Ja. Oh, ganz hart. Ja, das geht ja auch hart, ne? Wo dann auch, verfolgt dich nicht auf irgendein Monster im Rollstuhl auf jeden Fall?
Ja, genau, Tormented Souls.
Tormented Souls, ja. Das ist auch ein guter Resident Evil-Klon. Den schreibe ich mir mal auf, weil ich wollte demnächst mal eine Liste machen, wo ich so Top 5 der Resi-Klone spiele eine Woche lang. Der passt da sehr gut rein. Naja, ich wollte es auch mit dem Hotel nur kurz mehr erzählen, dass die Leute, die sich dafür interessieren, vielleicht auch schnell da mal reingucken können. Ist aber, wie gesagt, dieses Jahr gar nicht rausgekommen. Und ich finde es aber echt lohnenswert.
Ja. Bei deinen Sessions, wenn du so kleinere Sachen spielst, ab und zu muss es doch mal passieren, weil das sind ja nicht immer die umfangreichsten, dass du tatsächlich das mal in einem Stream sogar von vorne bis hinten fertig machst, wenn es irgendwie so ein 2-3-Stunden-Ding ist.
Passiert also, das? Wenn ich ja vorher weiß, dass das ein 4-6-Stunden-Spiel ist, dann spiele ich das immer durch. Also das ist dann eigentlich gesetzt. Ich habe jetzt gerade vor kurzem American Arcadia gespielt, was auch eine sehr schöne Story hat. Das ist so eine Story wie, wie heißt das denn mit Jim Carrey, wo er
Truman Show,
genau. Es ist quasi Truman Show, allerdings eine Welt, in der alle, also quasi alle in dieser Stadt sind in dieser Truman Show und wissen es nicht. Und wer keine gute Quote hat, der wird entfernt, weil er sonst so viel Geld kostet. Und du wirst wie so in der Matrix am Anfang, ruft dich jemand an und sagt, hier, die wollen dich abholen, du sollst auf eine Insel irgendwie geschickt werden als Belohnung. Aber in Wirklichkeit wollen die dich nur umbringen, weil du machst keine Quote. Und of dann course. Spielst du das so wie Limbo und Co. von links 2D nach rechts. Und und erfährst halt recht viel dann über diese Welt. Das hat mir mega Bock gemacht. Das geht auch nur so 4 Stunden, glaube ich. Aber keiner hat's geguckt bei mir. Deswegen habe ich es zurückgegeben bei Steam, weil ich dachte, na gut, jetzt 3 weitere Videos machen, die dann 2000 Klick haben. Die brauche ich nicht. Aber das hat mich sehr interessiert. Das war eine coole Nummer eigentlich. American Arcadia kann ich zumindest, was das angeht, für die ersten 2 Stunden sehr empfehlen. Ist aber halt ein reines Story-Spiel, wo man hier und da mal was verschiebt oder wegrennt. Aber die Story ist cool erzählt, weil diese Truman-Show-Idee fand ich in diesem Fall gut umgesetzt. American Arcadia kann ich an der Stelle kurz nochmal dazu zugeben.
Der Stil sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Also hat so ein bisschen diese 70s-Farben.
Genau, ist alles so bunt und 70s und Schnurrbärte und puffige Haare. Aber es ist halt interessant, wie sie diese Welt geschaffen haben, in der die Leute eben konsumiert werden und es gar nicht wissen und quasi wer nicht interessant genug ist, der stirbt dann einfach. Das ist schon eine coole Idee.
Ich sehe da gerade in dem Spiel so eine Side-Scrolling-Cinematic-Adventure-Sequenz, wo so ein Typ aus der Seitenperspektive flüchtet. Ich muss da gerade dran denken, wenn ich das Gameplay hier so sehe. Hast du schon was von Flashback 2 gesehen, was letzte Woche rausgekommen ist?
Das soll nicht so gut sein, aber ich
Das soll absolut beschissen sein, habe ich gehört. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber mir tut es in der Seele weh, muss ich sagen, wenn das so schlecht
so
ist.
So viel Zeit und dann scheiße, ne?
Ey, das erste ist ein All-Time-Classic.
Absolut.
Das ist meines Erachtens auch mit eines der besten Cinematic-Adventures. Also
generell, also diese ganzen diese Plattformspiele früher und so, das ist echt ein guter Titel gewesen, aber ich weiß auch nicht, wie sie es dann verkacken können, weiß ich offen gesagt auch nicht. Weil man ja eigentlich, man müsste ja eigentlich wissen, was die Leute wollen bei einem Flashback 2.
Es sind fucking 30 Jahre vergangen. Du musst sagen, innerhalb der 30 Jahre müsstest du zumindest mal nachgedacht haben, was hat dann funktioniert? Kann ich vielleicht was anders oder besser machen und das dann nicht vergeigen? Das geht auch nicht.
Also es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. American Arcadia, kurz noch zu sagen, hat so 2D-Elemente. Man wechselt sogar manchmal den Charakter, habe ich gerade gemerkt, und ist dann aus so einer First-Person-Sicht. Aber es ist einfach ein schönes Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr auf sowas Bock habt, ist das genau richtig. Kostet halt 20 Euro, kann man auch warten. Wäre für mich eher was, also ich kauf's noch mal irgendwann, nur für mich. Aber ich weiß, das kommt irgendwann 3, 4 Euro und dann kaufe ich das.
Komm, irgendwann im Sale oder im Humble Bundle.
Genau. Und übrigens, danke an Steam, dass die echt mir diesen Kram dann noch zurückerstatten. Ich meine, ich habe es halt nur eine Stunde gespielt. Ich find's auch nicht schlecht, aber dann kauf so viel, dann kaufe ich das lieber mal billiger.
Ja, weil ich habe es auch bei ein paar Sachen, wo ich dann sage, okay, ich merke, es ist doch nicht mein Fall. Du hast ja, wie viel sind es? 2 Stunden, glaube ich, bei Steam, die du spielen kannst, ne?
Zwei kannst du, ja, ich spiele meistens nur eine Stunde, aber ja, 2 darfst du, 1,5 bis 2.
Und so, wenn ich das Gefühl habe, okay, das werde ich nicht weiterspielen, dann ist es ja legitim. Und ich hatte das zuletzt sogar das einzige Spiel, was ich im Epic Store gekauft habe mit Alan Wake 2, weil es auf meinem PC nicht geil lief, habe ich es da storniert und dann auf PS5 gekauft.
Ja, warum nicht, ne? Ach, Digi. Hey, wir haben einiges schon von den guten Sachen haben wir schon hinter uns gebracht, ne? Hast du denn?
Ja.
Also, lass uns doch noch mal ein oder zwei Sachen machen.
Ja, lass uns noch ein paar reinschmeißen und dann können wir ja beim nächsten Mal oder so schauen.
Was ist denn mit Hogwarts Legacy? Da sind wir ja auch bei einem Titel, der damals zumindest kontrovers diskutiert wurde, aus Gründen, die wir jetzt auch nicht noch mal alle aufdröseln. Aber ich habe es mit sehr viel Freude und auch sehr lange ausgiebig gespielt, bis zum Ende. Ich glaube, 40 Stunden oder so waren das am Ende. Mhm. Und kann das auch nur feiern. Also es ist wirklich genau das, was du haben willst, wenn du ein Spiel mit dem Hogwarts-Setting haben willst, muss ich sagen. Und es ist schön anzusehen und die Kämpfe machen Bock. Irgendwie ist das ein ganz toller Titel, der geht ein bisschen unter, weil er halt so eine große Marke nur ist, sozusagen, glaube ich. Die meisten denken, das ist halt einfach typisch klassisch, die Marke wird hier ausgeblutet. Aber ich finde, die haben das ganz toll gemacht. So ähnlich wie auch die Herr-der-Ringe-Spiele ja auch das echt gut gemacht haben, so finde ich, macht das hier Harry Potter auch echt schön.
Ja, ich habe kurz reingeschaut zu Anfang des Jahres, einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich bin nicht der größte Potterhead, muss man sagen. Ich habe irgendwann aufgehört, auch die Bücher dann weiter zu lesen, weil die auch.
Du machst mich fertig, Gregor.
Nach der Feuerkelch bin ich ausgestiegen. Und,
da wird's erst richtig gut.
Ich weiß, du wirst bestimmt dann richtig toll und richtig geil. Was ich interessant daran fand, ist, es ist ein Fanservice-Spiel, aber mit sehr viel Aufwand mit reingetan. Ja. Also, dass du tatsächlich da komplett Hogwarts bereisen kannst, die Gegend drumherum, dass du diese ganzen typischen modernen Sandbox-Elemente hast. Ich kann mich an ältere Harry Potter-Spiele erinnern, die ich ganz gerne gespielt habe damals. Die waren so ein bisschen mehr Zelda-mäßig zum Beispiel, ne? Wo du nicht diese großen Welten hattest, aber dann war es eben so ein bisschen labyrinthisch aufgebaut oder hier mal ein Puzzle machen. Und das ist nicht unbedingt das, was du in modernen Sensibilitäten gameplay-mäßig haben willst. Und wenn die ganze andere Diskussion nicht das eigentliche Spiel so überschattet hätte, auch zu Recht, weil es ein wichtiges Thema ist, was natürlich dann angesprochen werden muss, hätte, glaube ich, dieses Game dann so, das wäre so das Wohlfühlspiel für viele Kids, die mit Harry Potter groß geworden sind, dann sein können.
Da sagst du aber genau das Richtige. Es ist wirklich ein reines Wohlfühlspiel. Man ist da in dieser relativ netten Welt ja eigentlich. Selbst die Bösen sind, also zumindest in dieser Welt ja auch nicht wirklich so endlos böse. Oft gibt es da immer noch so Zwischentöne auch. Aber ja, es ist halt all das, was du von Harry Potter willst. So, da sind sie wirklich, alle Rassen sind drin, alle Tiere. Du kannst mit den Tetralen irgendwie reiten. Du kannst irgendwie halt auf dem Besen fliegen. Quidditch ist nicht drin. Okay, das ist die eine Sache, die mich aber auch nicht interessiert. Aber du kannst ja wirklich in diesem Schloss auch so viel erkunden und machen, so viele Rätselräume, so, dann ist das Land ja auch so groß, du kannst überall hinfliegen, da dann auch wieder Sachen finden, das ist ja auch vieles im Boden versteckt, also du, selbst die Oberwelt ist dann ja nur der Übergang zu die Unterwelt und dann hast du eben noch diese Tempel und diese ganzen Aufgaben mit den Endbossen, also es ist von vorne bis hinten genau das, was man eigentlich erwartet, wenn man jetzt gesagt hätte, erzähl mir mal, was du in dem Spiel haben willst, was mit dem Harry Potter Setting quasi zu tun hat, was muss da rein, außer der Sportscheiß. Der nicht. Aber und dann haben die einfach alles eingebaut. Und teilweise bieten sie einem, finde ich, eine bessere Atmo des Schlosses als die Filme. Weil du eben wirklich hier frei rumlaufen kannst und auch irgendwie die Geister, die da rumrennen, auch selbst entdecken kannst. Und irgendwie, muss ich sagen, fühle ich mich da fast wie zu Hause.
Ja, das Gefühl eines großen Internats, eines Schulschlosses oder sowas, das kannst du ja in den Filmen nur bedingt abbilden, ne? Du siehst aus der Perspektive von einer anderen Personen und hier kannst du tatsächlich selber durch jedes Treppenhaus durch, in die verschiedenen Häuser rein. Ich weiß gar nicht, in welches wurde ich reinsortiert? War ich Hufflepuff oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Kannst du dich erinnern, in welches Haus du gelandet bist oder wo du drin warst?
Ich weiß es offen gesagt auch nicht mehr. Also ich weiß es wirklich nicht mehr, welches ich genommen habe oder welches es am Ende war. Ich gucke mir gerade so Szenen an, wo man in diesen Spinnennestern kämpft und die waren auch richtig ekelhaft, weil ich finde die Harry Potter Spinnen auch ganz schön eklig und hier kriegst du das halt viele davon, bis sie dich irgendwann fast nicht mehr kümmern. Also bis du irgendwann halt einfach, bis es dir egal ist. Und du hast auch, es gibt endlos viele Klamotten, Hüte, ne, du kannst überall Sachen kaufen, du kannst ja auch in Hogsmeade rein, du kannst ja quasi in diese ganzen Bars und Kneipen und Einkaufsläden rein, da ist dann auch wieder extra Zeug und extra Missionen und es hört halt nicht auf. Also ich hatte viel Spaß damit, ich habe es beinahe vergessen, weil, es ist schon so lange her gefühlt, aber ich weiß noch, Mann, ich habe diese 40 Stunden wirklich von vorne bis hinten einfach nur mit dem Grinsen gespielt und würde es auch, wenn da jetzt DLC kommt, neue Sachen, würde ich sofort wieder einsteigen und kann das jedem auch empfehlen. Also ich habe es auf schwer gespielt und bis auf ein, zwei Endbosskämpfe war das so ein richtig schönes, strategisches waren die Kämpfe halt echt strategisch, weil du eben gegen viele Gruppen, ne, dann musst du den einen in eine Bubble machen, den anderen musst du irgendwie verwirren, den dritten schleuderst du irgendeinen Amboss gegen den Kopf, beim vierten, weißt du so, also du musst halt wirklich die ganzen Fähigkeiten, die du hast, auch sehr vielfältig einsetzen in diesen Massenkämpfen, sonst hast du eigentlich keine Chance, du musst wirklich das auch nutzen, so wie es in einem echten Zauberkampf wäre. Und das finde ich halt sehr schön, plus die Kämpfe, dachte ich am Anfang, wären lame, aber irgendwie machen die schon Bock. Sie haben halt nicht so ein Force Feedback, sag ich mal, wie wenn man jetzt mit einer MG schießt in Robocop oder so, aber es ist schon, es macht Spaß, das meine ich. Es macht Spaß, die Gegner zu erledigen.
Es ist ein super dankbares Setting für ein Videospiel, vor allem, wenn du die Kämpfe da jetzt ansprichst. Du kannst mit Magie und Magie trainieren so viel machen und dir ist ja nur der eigenen Vorstellungskraft eine Grenze gesetzt, wie du diese Kämpfe dann umsetzen willst. Da haben andere Vorlagen ein größeres Problem, wie sie ein vernünftiges Videospiel draus machen wollen.
Ja, das sollte auf jeden Fall, finde ich, eine Vorlage sein für alle, die so ein typisches, großes, popkulturell wichtiges Thema umsetzen wollen. Genauso macht man's. Ja. Na, mehr kann ich nicht sagen. Oder könnte ich, aber muss ich nicht. Du, Gregor, wollen wir vielleicht hier mal vielleicht Schluss machen und einfach dann das nächste Mal weiterreden? Weil das
du,
ist
schon, du machst mit mir Schluss, Simon?
Nur ein bisschen.
So ist das also.
Na, kurzzeitig. Ich will mir andere Leute treffen.
Okay, kurzzeitig will ich auch mal andere Leute treffen. Dann, lass uns gerne hier einmal Schluss machen. Wir haben auch einen guten Teil dann durchgesprochen.
Und ich habe noch eine Menge, aber wir werden eh nicht alle schaffen. Das können wir, glaube ich, vergessen. Aber ein paar können wir schaffen.
Wir kommen eben noch mindestens einmal zusammen und werden dann nochmal durch andere Sachen durch. Ich bin mal interessiert zu sehen, so Titel, die ich mal ein bisschen länger gespielt habe, ob du überhaupt mal hängen geblieben bist. Zelda, Street Fighter, Final Fantasy, solche Geschichten.
Alle nein. Zelda habe ich sehr gerne gespielt, aber da können wir ja später
drüber reden. Aber auch kurz dann, ne, vergleichsweise.
Ja, ich habe aufgehört, als ich unten war, aber auch, weil dann andere Spiele kamen. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, bei mir guckt das auch keiner, aber ich selbst, meine Frau spielt das jeden Tag und ich kriege schon viel mit dadurch. Aber immer, wenn ich sehe, dass irgendwas Neues gebaut hat, denke ich mir, cool, dieses Spiel bietet einem echt viel. Lass uns aber da ruhig nochmal ausführlicher nächstes Mal reden.
Machen wir dann nächstes Mal dann.
Ja, und ich muss dir auch noch ein paar Sachen empfehlen. Also Bramble kennst du sicher noch nicht.
Bramble habe ich installiert und kein einziges Mal angemacht.
Bramble seit Monaten. Ist so geil. Ich habe das gespielt. Kommen wir nächstes Mal. Aber ich habe das gespielt und dachte so, naja, kennt keiner, erzählt keiner was, vielleicht ist das total scheiße, aber es sieht nicht mal gut aus, finde ich, aber wenn du es dann spielst, ey, das ist super, so düster und so super, ein richtig schönes Limbo. Naja, nächstes Mal.
Nächstes Mal machen wir das dann. Danke ich dir für deine Zeit, Simon. Ich glaube, es ist der erste Cast, den wir tatsächlich per Internet aufgenommen haben, wenn ich mich nicht irre. Aber wir sind endlich auch mal im Jahr 2010 angekommen oder so.
Ah, ist doch angenehm. Du bist zu Hause, ich bin zu Hause. Wir können es hier aufnehmen. Ich kann es noch als Video haben. Wir pushen uns gegenseitig, wenn dann das Ding rauskommt. Und wir sehen uns sicherlich auch bald wieder in Hamburg.
Ja, das machen wir dann. Also gut, dann danke ich dir, Simon. Wir danken euch da draußen fürs schöne Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.